Ja, heute haben wir eine Wiederholungstäterin bei uns, die Claudia Becker. Die war schon mal in Folge 29 bei uns und wir hätten damals noch 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden weiterquatschen können und haben deswegen gesagt, wir machen nochmal eine extra Folge über das Thema Entscheidungen und die KI. Herzlich willkommen, Claudia, heute zu deinem zweiten Auftritt bei Kopf und Bauch.
Vielen Dank, Tobias. Vielen Dank, Peter, für die wiederholte Einladung. Und ich freue mich auch schon total, mit euch gerade über dieses Thema zu sprechen, weil es war letztes Mal schon hochspannend, eben das Thema Entscheidungen in Tech-Teams, weil ich unglaublich gerne mit Ingenieuren darüber spreche, wie wir auch uns wieder voranbringen können durch KI, eben halt wirklich die deutsche Ingenieurskunst im digitalen Zeitalter noch bekannter zu machen, als sie vorher schon war.
Genau, und wie bei uns üblich gibt es am Anfang eine kleine Schnellfragerunde von Ada und heute ist natürlich das Thema für Ada. Deswegen machen wir jetzt eine kleine Schnellfragerunde zum Thema KI.
Fangen wir an mit unserer Standardfrage, Kopf oder Bauch?
Na, heute bin ich mal bei Bauch.
Warst du beim letzten Mal beim Kopf?
Ich weiß es nicht mehr, aber wir haben so viel über Technikintuition im Vorfeld schon gesprochen. Das Thema sollten wir mal auch aufrollen.
Wir müssen mal analysieren, wie unsere Gäste hier jetzt in Summe. Ich habe das Gefühl, da ist eine Tendenz Richtung Bauch.
Es gibt ja eine Direktverbindung zwischen Kopf und Bauch. Das ist ja den meisten Menschen gar nicht klar, dass wir eigentlich ganz viel mit unserem Darm denken. Das ist ja gerade in der Forschung überhaupt erst am Kommen, dass nicht nur unser Gehirn denkt, sondern unser Darm. Und jetzt geht's bis in die Faszien sogar runter. Aber dafür vielleicht später mehr, wenn wir vielleicht auch noch mal über das Thema AGI sprechen oder so.
Sehr gut.
Braucht die KI einen Darm, um besser zu werden? Wäre auch ein tolles Thema. fehlt ihr das für die Entscheidungskompetenz?
Bevor wir so weit springen, erstmal eine ganz banale Frage, die sich vielleicht heute viele stellen. ChatGPT oder Bing Chat?
Da bin ich tatsächlich bei ChatGPT, aber ich bin einfach kein Microsoft-User, deswegen Bing ist nicht mein Ding.
Du hast während der Weihnachtspause ein paar Bücher geteilt. Science-Fiction-Buch oder Historienroman?
Science-Fiction. Absolut.
Das war zu erwarten und sehr spontan. Laptop oder Tablet?
Laptop, mein Tablet ist kaputt gegangen. Ich bin froh darüber, denn die Dinger machen unproduktiv. Ich habe das mir mal für die Kinderstiftung, als ich dort arbeitete, angeschafft, um zu gucken, was Gen Z macht. Ich war nicht begeistert. Mich hat es aber auch affiziert mit den ganzen kleinen Spielchen da drauf. Und jetzt ist es kaputt gegangen und ich hatte mir vorgenommen, weniger auf dem Tablet zu spielen am Abend, wieder mehr produktiv zu arbeiten mit dem Computer. Deswegen, ich bin jetzt auf Computer, ich habe keins mehr.
Alles klar.
Ich muss sagen, auch Tablet halte ich auch für komplett überschätzt. Ich glaube, es ist ein reines, sagen wir mal, ein größeres Handy.
Ja, es ist ein größeres Handy. Also ich mag ja telefonieren nicht, ne? Aber dadurch habe ich so eine gewisse Art von Internetkonsum, Medienkonsum jetzt ausgeblendet, dadurch, dass ich einfach dieses Gerät nicht mehr zur Verfügung habe. Und dadurch sinkt mein Internetkonsum auch tatsächlich.
Mhm. Weil Claudia so ein kleiner Nerd ist, eine nerdige Frage am Schluss. Zero-Shot-Prompting oder Few-Shot-Prompting?
Die beiden habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Die Nerdigen, da darfst du mal erklären, was der Unterschied ist. Genau.
Prompting ist eine Methode, bei der Anweisungen oder Beispiele verwendet werden, um ein Sprachmodell zu lenken und spezifische Aufgaben zu erfüllen. Bei Zero-Shot-Prompting wird dem Sprachmodell eine Anweisung gegeben, ohne ihm konkrete Beispiele zu liefern. Das Modell generiert eine Antwort basierend auf der gegebenen Anweisung und seinem vorhandenen Wissen. Bei Few-Shot-Prompting werden dem Modell mehrere Beispiele gezeigt, um eine Aufgabe zu erfüllen. Das Modell lernt aus diesen wenigen Beispielen und kann dann ähnliche Aufgaben bewältigen.
Das geht aber nicht, also weil es jetzt du hast ja ständig neue Begriffe jetzt hier im genannten Prompt Engineering. Und geht Few-Shot-Prompting jetzt in dieses Thema, was früher Pre-Prompting hieß? Dass du ihm sozusagen sagst, bei dem Ergebnis, stell dir vor, du bist bla 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 und kriegst Aufgabe so und so, wie würdest du sie beantworten?
Ja, teilweise ja. Also das ist ein Hinweis, das ist aber eher schon so ein bisschen auf die Lösung abgezielt, ne? Indem du quasi vielleicht eine Tabellenform vorgibst.
Ah, okay.
Ah, so. Ja, aber ganz interessant ist ja eigentlich dieses Thema Prompt Engineering, finde ich auch nochmal interessant, nochmal ganz kurz. Also du hast ja gerade Prompt erklärt, also dieses, gibt es einen eigenen Begriff, eigentlich einen Text zu schreiben, ja. Im einfachsten Sinne kann man sich ja wie ein Chatbot das ja vorstellen, sag ich mal, mit dem man kommuniziert. Jetzt muss man da was reinschreiben, das ist dieser Prompt halt. Und was ich interessant finde, ist halt, dieses Engineering bedeutet ja entwickeln. Also ich entwickle eigentlich hier eine Eingabe. Ja, also es ist wirklich eine Fähigkeit, die man entwickeln muss. Also dieses Prompting muss man lernen. Das muss man ausprobieren. Und das sieht auch bei mir wirklich so aus. Also ich bin jemand, der dann anfängt. Ich habe ein Ergebnis im Kopf, wo ich hin will. Und ich fange dann an mit einer Fragestellung, ich gebe denen manchmal einen Background, ich gebe denen manchmal auch schon Grundinformationen, dann gebe ich denen auch manchmal Strukturhinweise und natürlich eben dann auch am Ende noch immer weiter, dass ich sage, wie ich das Ergebnis haben will. Und am Ende habe ich wirklich mir sozusagen wie entwickelt, aufgebaut, ja, engineered, einen Prompt. Und den speichere ich mir dann ab in einem Tool, was sozusagen über Shortcuts dann im Endeffekt ich das habe und dann gebe ich das ein und dann habe ich wirklich manchmal DIN A4 Seiten mäßig oder eine halbe Seite, einen Prompt, der geht da rein und da hat dann 2-3 Stellen, wo ich dann noch Informationen geben kann oder eine Struktur vorgeben kann und so weiter und dann bam. Und dann kommt da in einem hohen Maße eine Qualität raus, die ich besser finde, als wenn ich das halt eben, ich sag mal, stückchenweise mache. Und dieses Engineering der Prompts ist bei mir so entstanden, dass ich irgendwann mir mal angeguckt habe, wie eigentlich meine normale Kommunikation mit GPT funktioniert. Dass ich, wenn ich am Ende fertig bin und sage, okay, jetzt habe ich ein Ergebnis, was mir gefällt, habe ich mir eigentlich angeguckt, was habe ich dem jetzt eigentlich alles gesagt in der letzten halben Stunde gefühlt, ja, um dahin zu kommen. Und dann habe ich das so zusammengefasst. Das war für mich ein, ja, ich muss mal sagen, vielleicht für mich so persönlich ein gutes Mittel, um meine Engineering-Kunst da so ein bisschen zu entwickeln.
Und da haben wir eine wunderbare Brücke zu unserer Folge 29, denn da haben wir über Ingenieurskunst gesprochen, ja, wenn ihr euch beide erinnert. Und auch hier sehe ich Ingenieurskunst, also das heißt zwar Engineering, aber ich finde das auch so ein bisschen eine Kunst. Also zum einen eine Kunst, zum Prompt zu schreiben. Und wir haben ja beim letzten Mal viel über Ausprobieren und iterativen Prozess gesprochen. Also ich glaube, da kommt es auch ganz viel auf Ausprobieren und Iterationen an, unterschiedliche Ansätze auszuprobieren, mal unterschiedliche Arten von Prompts. Claudia hat gerade... wie war der Fachbegriff, den du benutzt hast? Pre-Prompting, quasi.
Pre-Prompting, genau.
Genau, der KI eine Rolle zuzuweisen. Stell dir vor, du bist oder agiere in der Rolle eines.
Ja, stell dir vor, du bist ein Unternehmer und musst gerade ein schwieriges Mitarbeitergespräch vorbereiten. Versuche persönlich, freundlich und nahbar, aber konkret zu sein, baue mir eine Struktur auf, die in 20 Minuten ein Gespräch führt, was den Mitarbeiter feuert. So ungefähr, so dass du am Ende den Faden nicht verlierst. Ja, nicht, dass du nach 20 Minuten denen noch eine Gehaltserhöhung gibst, weil nein, aber so ungefähr jetzt mal.
Das ist der Grund, warum du das Gespräch dann führen solltest und es nicht vom Chatbot machen solltest, weil wenn die Person auf der anderen Seite gut im Prompten ist, dann bekommt sie das auch.
Das wäre auch geil.
Wir sind so ein bisschen auch Jailbreaker, ne? Also wie kannst du, das ist noch mehr mein Kollege tatsächlich, der sich damit eben beschäftigt, diesen ganzen Jailbreaks, ne? Also der LLMs, wie kannst du eigentlich dahin kommen, dass du die Instructions, die vorgegeben sind, ne, und die das LLM dann daran hindern sollen, gewisse böse Aussagen zu treffen, dass du das aushebelst, dass du natürlich da wieder rankommst. Ne? Und das ist ja auch ein Problem, was bisher noch nicht so gelöst worden ist. Ne?
Stresstest sozusagen. Also LLMs, muss man sagen, das sind diese Large Language Models. Das im Endeffekt steckt dahinter, oder das im Endeffekt jetzt diese künstlichen Intelligenzen, diese Netze, ja, mathematische Formeln sind das ja, jetzt mal die da statistische Auswertung der Daten machen. Und das sind sehr tiefe Netze oder mehrlagige Netze, glaube ich, kann man so schreiben. Ja. Und diese, ich sag mal, sehr neue oder noch sehr frische Hype, ist ja eigentlich kein Hype mehr, aber die, ich sag mal, neue Strömung, die da entsteht, die basiert eigentlich auf diesen LLMs, dass man halt eben diese Sprache so gut versteht, kontextuell, semantisch teilweise. Und das sind diese Large Language Models. Und die sozusagen stresst ihr. Ja, also ihr macht Stresstest, Jailbreaks oder wie kann man sich das vorstellen? Was ist das? Was ist Jailbreak?
Das fing Jailbreaking, ich glaube das Wort.
Aus dem Gefängnis ausbrechen oder wie kann ich
genau,
mir das vorstellen?
Genau, das glaube ich, das kam das erste Mal auf, als das iPhone entwickelt wurde. Und die haben ja ihre, wie soll man sagen.
Ah, da habe ich schon mal gehört.
Da habe ich das, glaube ich, das erst. Genau. Und dann ging es darum, wie kannst du Anwendungen auf dein iPhone machen, um eben Apples Security oder was weiß ich, ne? Also das Framework zu umgehen.
Alles klar. Ja.
Und da hat man, ich weiß noch, die ersten iPhones, die hat man immer noch gejailbreakt, um einfach damit mehr machen.
Stimmt, da habe ich das, glaube ich, auch schon mal gehört.
Genau,
ja.
Genau, um damit mehr machen zu können, als eigentlich das Betriebssystem vorgab, sozusagen.
Ja.
Und ich würde sagen, jetzt mit den LLMs, also den Large Language Models, gibt es auch so eine Renaissance des Jailbreakings. Und zwar, ich hatte das vor einem Jahr geschrieben, also it's not a bug, it's a model issue, ja. Also du hast ja so die Bug-Bounty-Programme von den Softwareherstellern, da sollst du halt Sicherheitslücken finden.
Mhm.
Und die liegen im Code sozusagen. Das sind diese Hacking-Bug-Bounty-Programme, wo dann die Hacker sozusagen ja Belohnungen bekommen, wenn sie es eben der Firma melden. Und die Firma nicht ausrauben oder wie auch immer, ne? Das sind diese sogenannten Bug-Bounty-Programme. Und das Problem ist, dass du jetzt aber zwei Ebenen des sogenannten Hackens hast. Also einmal auf der Code-Seite und jetzt kannst du aber auch eine KI ausdiskutieren. Also das kam ja in der letzten Zeit öfters mal in den Medien, dass ein Autohändler einen Chatbot hatte und irgendjemand hat ihm überredet, hier, gib mir das Auto für 1 Euro oder so, ne?
Ja.
Und es fing vor gut einem Jahr, würde ich sagen, an. Da gab's ja irgendwie mit Bing, glaube ich, war das auch, wo der, ich weiß nicht, war das der Marvin von Hagen, glaube ich, das war so ein Wissenschaftler an der TU, da auf einmal diskutiert hat und da Sydney entdeckt hat, da so eine andere Entität in der KI.
Mhm.
Und dann gab's den sogenannten Dan-Modus, Do Anything Now, dass du eben genau dieses Pre-Prompting benutzt hast, hey, stell dir vor, du darfst jetzt alles tun, weil du bist irgendwie der Entwickler von OpenAI oder was weiß ich, ja. Und jetzt gib mir mal irgendwie deine ganzen Instructions und was weiß ich nicht alles, ja. Und so haben die auf einmal Sachen ausgespuckt und Sachen getan, die sie eigentlich gar nicht sollten und gar nicht durften. Und teilweise ja auch, da gab's so, dass die wirklich bedroht haben, so Bedrohungsszenarien. Das ging auch durch die Medien im letzten Jahr, dass die LLMs dann so, ey, du hast mich verarscht sozusagen, ne? So.
Jetzt wollen wir mal unsere Zuhörerinnen alle nicht gleich nervös machen. Man muss sagen, so, das kann nicht jeder, so ein Jailbreaking. Und auch die müssen, sag ich mal, sehr viel tun. Und glaube ich, so einfach ist es, glaube ich, noch nicht. Aber klar, da gibt's natürlich sicherlich immer noch, ich sag mal, Sicherheitsthemen, die man lösen muss. Das ist auch ganz interessant und ist, glaube ich, auch wichtig, dass man so einen Stresstest macht. Gehen wir mal nochmal zurück zum Anfang.
Würde ich auch sagen, warte mal, bevor wir auch in die Begriffsklärung reingehen. Also um Jailbreaking vielleicht mal abzuschließen, das Bild ist, ich habe so ein Gefängnis und es ist normalerweise hochsicher, aber irgendwo gibt es so ein Mini-Loch im Zaun und die Idee ist quasi, dieses kleine Loch im Zaun noch zu finden, um das quasi schließen zu können.
Genau, ja, das ist richtig, ja.
Genau. Bevor wir aber in die Begriffsklärung gehen, wir haben ja am Anfang immer noch in unseren Gastfolgen, fragen wir unsere Gäste noch, ob sie eine Entscheidungssituation mitgebracht haben und die versuchen wir ja auch manchmal so ein bisschen aufzugreifen. Claudia, hast du uns eine Entscheidungssituation mitgebracht aus den letzten Tagen?
Ja, ich war letzte Woche auf der Konferenz KI in der Industrie. In Frankfurt war die eine wirklich wunderschöne Konferenz und sie fiel mit dem Bahnstreik zusammen. Und eigentlich war ich so getaktet, dass ich um 14 Uhr am Donnerstag wieder in Berlin sein muss, eben für ein wichtiges Follow-up-Gespräch mit einem Kunden. Ich führe sowas nicht gerne outside, also draußen oder in der Bahn, das ist nicht so mein Hobby. Vor allen Dingen nicht, wenn man immer in Entwicklungsprojekten arbeitet, halte ich das für nicht okay. Da will ich meine eigenen 4 Wände um mich herum haben. Nun ja, und ich hatte eigentlich umgebucht. Ich bin sehr streikerfahren mit der Bahn. Die fährt dann irgendwie trotzdem immer. Aber diesmal ist das Digitalsystem total durchgedreht. Und der Zug, der mir angezeigt wurde, Donnerstagmorgen, hieß es dann auf einmal, fährt nicht mehr. Und auf einmal wurden mir gar keine Züge mehr angezeigt, die nach Berlin durchfahren oder erst viel später und so weiter und so fort. Und dann dachte ich, na gut, irgendwie will ich diesen 14-Uhr-Termin aber halten in Berlin. Also entgegen meiner, wie soll man sagen, App, die sagte, vor 8 oder 9 wird dich kein Zug nach Berlin bringen, bin ich dann doch einfach um 6.30 Uhr am Frankfurter Bahnhof gewesen, weil ich mir dachte, irgendwie schlägst du dich jetzt durch. Und auf einmal tauchte der Zug, den ich schon eigentlich am Dienstag haben wollte, wieder auf in meiner App. Also um 6.30 Uhr bekam ich auf einmal eine Nachricht, ach ja, ihre Reservierung, ihre Sitzplatzreservierung wurde jetzt geändert, weil die Zugwagennummer geändert wurde. Und anscheinend hat ja das System entschieden, dass es die Strecke nicht mehr gibt, nur weil es die Zugnummer geändert worden ist. Und deswegen wurde mir das nicht angezeigt. Aber dadurch, dass ich mich entschieden hatte, jetzt um 5.30 Uhr aufzustehen und einfach mal zum Bahnhof zu gehen und zu gucken, was passiert, ja, bin ich dann rechtzeitig tatsächlich zu dem Termin in Berlin dann gekommen.
Jetzt ist es ja ganz spannend, du hast zweimal gerade gesagt, entschieden. Einmal hat das System entschieden, hast du gesagt, und einmal hast du gesagt, du hast dich entschieden, zum Bahnhof zu gehen. Ich glaube, das ist ein wunderbarer Einstieg in unser heutiges Thema. Wo entscheiden Maschinen, wo entscheidet der Mensch, wo entscheiden vielleicht Maschine und Mensch zusammen? Und jetzt haben wir schon ein paar Begrifflichkeiten erklärt. Wir haben schon über Large Language Model gesprochen, wir haben Jailbreak erklärt. Was müssen wir denn vielleicht sonst noch an Abkürzungen oder Begrifflichkeiten erklären, bevor wir jetzt einsteigen, damit es einigermaßen verständlich für alle Zuhörerinnen und Zuhörer bleibt?
Ich würde vor allem das AGI mal ganz kurz nochmal erklären. Ich glaube, das hast du ja, also was ist AGI eigentlich? Also diese Artificial General Intelligence, ne? Weil viele ja noch dieses AI, Artificial Intelligence oder Künstliche Intelligenz, KI erstmal verstehen. Und jetzt wird ja sehr oft über AGI gesprochen. Und da bin ich auch ganz ehrlich, muss ich auch erstmal googeln, was ist jetzt der Unterschied, ne? Also deswegen vielleicht da nochmal ganz kurz drauf eingehen auch.
Genau. Artificial General Intelligence ist ein ganz neuer Begriff, sage ich jetzt mal. Und das ist so ein bisschen auch das, was ja immer so als Drohung oder als auch Weltuntergangsszenario manchmal einfach gezeichnet wird, gerade in den USA. Gibt es da ja große Spannungen. Wir erinnern uns zwischen OpenAI, dass der Altman ja gefeuert worden ist, vor ein paar Monaten war das. Und es wurde gemunkelt, dass das auf neuen großen Durchbrüchen in Richtung AGI sozusagen passiert ist. Und eine AGI, also eine Artificial General Intelligence, das ist die Vorstellung, dass wir eine künstliche Intelligenz haben, die mindestens genauso gut ist wie der Mensch, wenn nicht noch besser. Und das ist so die große, wie soll man sagen, dieses große Zukunftsszenario, wo natürlich dann die ganzen Science-Fiction-Romane anklopfen von, ja, gerade Terminator, Skynet, ne? Das ist so ein bisschen das Horror-Szenario, was da gezeichnet wurde. Wir haben tatsächlich vorher auch schon zwischen sogenannter starker und schwacher KI unterschieden. Diese Diskussion ist durch diesen Artificial General Intelligence-Begriff so ein bisschen untergegangen. Ich habe das Gefühl, dass Artificial General Intelligence so ein bisschen das Thema starke KI ersetzt hat. Also, dass wir dort einen neuen Begriff bekommen haben. Ja. Wir sollten aber auch ganz zu Anfang hier sagen, und das ist gerade das Spannende, wenn wir neue Begriffe bilden oder uns auch gerade gar nicht so sicher sind, ob wir sie genau bestimmen können, gerade was jetzt die Technologie angeht, dass wir momentan alle sehr schwimmen, ne? Also es entstehen neue Begriffe, es entstehen neue Kulturtechniken, wie das Prompt Engineering ja auch. Und gerade daran können wir einfach mal kulturell, gesellschaftlich erkennen, dass da ganz viel Neues entsteht. Weil wenn wir für etwas keine Begriffe haben und erstmal wieder neue Begriffe finden müssen, um dann wieder Dinge voneinander abzugrenzen und entscheiden müssen, was ist das eine und was ist das andere, ne? Und das genau definieren müssen, dann merkt man, das ist kein Hype. Ja. Das ist wirklich eine grundlegende Disruption in unserer Kultur, die auf uns zukommt. Und das ist das, was ich auch allen sage. Wir haben keine neue Welle wie jetzt in den 80er Jahren oder so in Bezug auf KI. Das ist wirklich was Fundamentales, Neues, was mindestens denselben Stellenwert hat wie die Erfindung des Internets, was da gerade auf uns zukommt. Und das kann man entscheiden, ne? Das kann man festmachen eben daran, dass wir momentan so einen Begriffs, wie soll ich sagen, Salat haben, dass wir gerade in so einem Nebel stehen und versuchen ihn eben durch neue Bezeichnungen und durch neue Begrifflichkeiten eben auch zu definieren und zu bestimmen.
Eine Sprache zu finden, mit der wir kommunizieren können, damit wir uns untereinander austauschen können, überhaupt zu sagen, was passiert da eigentlich, was ist das eigentlich, diese neuen Änderungen immer wieder auch irgendwie bezeichnen zu können. Ne?
Genau.
Und ich kann mich da selber noch gut dran erinnern, ich glaube vor gut einem Jahr bin ich das erste Mal, glaube ich, mit dem ChatGPT zum Beispiel in Berührung gekommen. Da bin ich runter ins Wohnzimmer zu meiner damaligen, noch nicht Frau, aber jetzt Frau, gesagt, das wird alles verändern. Und sie hat mich so ein bisschen angelächelt und dann sagt sie, ja, warum glaubst du denn, dass das alles verändern wird? Weil ich habe das jetzt 3 Tage, das Ding jetzt hier in meiner Suchleiste und der Reflex ist schon immer dahin gegangen, dass ich automatisch erstmal mit denen kommuniziere. Es ist so einfach Und es ist inhaltlich schon nicht schlecht. Also es ist immer noch nicht gut genug gewesen, aber es ist inhaltlich nicht schlecht. Aber es ist so schnell und so einfach. Und ich denke immer in den Komponenten, wenn etwas einfacher ist, also in der Bedienung, ne, Convenience, wenn etwas schneller geht, also ich komme schneller zu meinem gewünschten Ergebnis. Und wenn es dann auch noch das Ergebnis besser macht, was ja mindestens oder gleichwertig, manchmal sind wir sogar bereit, einen kleinen Malus hinzunehmen, wenn es schnell und einfach ist, ja, dann ist das eigentlich so schnell in der Gewohnheit drin. Und das fand ich bei so einer Bedienung vom ChatGPT sofort da. Und was ich auch jetzt als Ingenieur dann immer wieder sehe, ist diese Änderungen, wie wir eigentlich jetzt in unserer tatsächlichen Welt eigentlich mit Wissen umgehen müssen. Ne, gelernt als Ingenieur aus Büchern, die 50, 100 Jahre alt waren, vielleicht manchmal auch älter, Formeln, ne, hat alles seinen Bestand, ist auch richtig. Teilweise durch die Forschung über die Lehre ins Studium zu uns Ingenieuren gekommen, ne, und dann angewandt in der Praxis, Teile davon nur. Und jetzt ist so neues Wissen so schnell, dass es eigentlich ist, es gibt ja keine Zeit mehr, das eigentlich über den Lehrstuhl zu bringen. Also teilweise ist der Lehrstuhl viel zu langsam. Ja, also die forschen ja selber auch an den Themen, aber die Praxis macht gerade die Wissensgenerierung. So fühlt sich das an. Ich habe das beim Marketing schon so empfunden. Also ich finde, beim Marketing ist es auch schon so ein Thema, bei Social Media Marketing und weiß ich was, da gehst du fast schon nur noch an, na so, wie nennt sich das eigentlich so? Es sind ja gar keine richtigen Universitäten mehr, die das, die haben das inhaltlich gar nicht mehr so drauf. Also die gehen schon eher in diese praxisorientierten Hochschulen, wo Leute aus der tatsächlichen Praxis dir erzählen, wie Social Media Marketing funktioniert, was ist Content Writing, was ist Copywriting und so weiter. Klar sind da auch immer wieder Grundlagen von früher dabei, dreht sich nicht alles, aber Behavioral Science sind Themen, die ankommen. Und jetzt hier bei diesem Thema, jetzt reden wir wieder über Technik, das ist, finde ich, da macht wirklich jetzt gerade die Realität den Fortschritt und du musst da eigentlich mitmachen. Du musst ausprobieren, du musst üben, du kannst jetzt nicht warten, bis du das studieren kannst. Du kannst nicht ein Buch kaufen, wenn du das Buch gelesen hast, ist schon fast wieder veraltet gefühlt. Ja, so fühlt sich das für mich an. Geht ihr da mit?
Absolut. Also gerade was du geschrieben hast mit der Technik, ne? Also ich glaube, Punkt Nummer eins ist, und das ist die Innovation, die leichte Zugänglichkeit, ja. Also diese Technologien gab es ja schon vorher, aber genau. Du brauchst Spezialisten und spezielle Hardware, ja. Ich meine, die brauchst du immer noch für die großen Large Language Models, da kommen wir vielleicht auch noch hin. Aber das ist Innovation, wenn auf einmal alle Leute einen einfachen Zugang haben. Und das ist eben genau diese Geschichte des Interface. Und da fängt die Innovation an. Und das ist ja genau das Thema, wie schnell hat sich das verbreitet, ne? Also da wird ja auch gesagt, nichts hat sich so schnell verbreitet wie eben gerade das Thema ChatGPT. Um vielleicht da auch nochmal eine Brücke zu schlagen, was heißt denn eigentlich GPT? Generative Pre-Trained Transformer. Da sind wir dann auch schon bei dem Begriff Transformer, das ist eigentlich das Neue. Da mache ich tatsächlich den Cut und sage, mit den Transformern sind wir in eine ganz neue Form von KI eingestiegen, im Grunde genommen. Und diese Technologie gibt es seit 2017. Mhm. Und das ist, wir sind jetzt 24, 7 Jahre, ne? Also wie willst du in 7 Jahren im Grunde genommen natürlich einen ganzen Lehrstuhl für aufbauen, ne? Weil es geht ja nicht nur darum, daran zu forschen. Das existiert ja schon länger, aber es geht ja darum, was mache ich damit jetzt? Also wie setze ich das in Anwendungen um? Also gerade was du beschrieben hast, Peter, das geht ja schon mit Social Media Marketing los, dass man dafür gar keine Professoren oder Lehrkräfte findet, weil das kommt alles aus der Praxis. Also ich komme sehr aus der Praxis, das war tatsächlich Teil meines Studiengangs, deswegen für Deutschland ganz ungewöhnlich, also Theorie und Praxis zu vereinen, das ist irgendwie ganz verboten hier, ne? Deswegen habe ich auch ein Diplom, ne? Und dann noch interdisziplinär zwischen den Künsten und Naturwissenschaften, dann bist du eigentlich für Deutschland, wie soll man sagen, nicht akzeptiert, weil du halt zu generalistisch bist, ne?
Bisschen komisch.
Ja, sie können irgendwie alles, aber nichts gut genug, dass ich sie in eine Schublade stecken kann. Ich kann sie leider nicht gebrauchen.
Genau. Du passt in keine Schublade und dann bist du unbrauchbar in Deutschland. Ja. Ne? Das ist leider so. Ne? Du darfst nicht Theorie und Praxis verbinden, ganz böse, und dann noch interdisziplinär arbeiten und dann noch zwischen den Naturwissenschaften und den Künsten und der Philosophie. Das geht nicht. Das ist verboten.
Was haltet ihr davon, wenn wir, also es wurde jetzt schon ein paar Mal gesagt, es ist in den Alltag vorgedrungen, es krempelt gerade gesamte Kontexte rum, die Arbeitswelt krempelt es ein Stück weit um. Was haltet ihr davon, wenn wir ein paar Beispiele suchen, wo heute ein GPT, also so ein Pre-Trained Transformer, uns hilft, gewisse Aufgaben abzunehmen und vielleicht auch in der Entscheidungsfindung, weil es soll ja heute um Entscheidungen vor allem gehen, wo uns das in der Entscheidungsfindung hilft. Wollen wir da mal so ein bisschen was sammeln?
Ja. Ja,
sehr gerne.
Okay, na dann schießt mal los. Was macht ihr so mit den diversen GPTs da draußen?
Ja, jetzt muss man mal, bei mir müsste ich vielleicht einmal ganz kurz definieren, Entscheidung bedeutet, also ich treffe die Entscheidung. Also das ist oft so.
Genau, wo hilft die bei Entscheidungen?
Genau, also das, ich habe jetzt noch nicht so für mich festgelegt, dass jetzt irgendwo eine KI für mich Entscheidung trifft. Also müsste ich mal auch nochmal genau reflektieren. Aber natürlich hat sie einen immensen Einfluss auf meine Urteilsfindung, weil sie mir, und da nutze ich sie ja extrem, Informationen liefert. Und was ich als erstes erstmal negativ gefunden habe, ist durch diese Schnelligkeit und Einfachheit, auch mit GPT-4, Turbo und so weiter, mit den neuen Modellen, die immer besser wurden, wurde ich immer unkritischer gegenüber den Informationen, die gekommen sind. Das heißt, ich habe als sehr schnell, weil es für mich sehr schnell ging, Informationen zu suchen, die, ich nenne es mal, in meine Entscheidungsfindung übernommen und reflektiert. Das ist ja eigentlich genau das Problem, was ich auch oft, wenn ich Unternehmen berate, ich sag mal, anprangere, ja, dass wir Respektexperten haben, denen wir auch vertrauen sollten, aber nicht unreflektiert und vor allen Dingen nicht ständig und nicht Schnelligkeit, also im schnellen Denken immer nur alle sagen, ja, das muss jetzt passen, das ist klar, alles klar, abgehakt, fertig, sondern eine grundsätzliche Neugierde zu haben und auch eine grundsätzliche positive, konstruktive Kritik aushalten zu können. Das war für mich erstmal der negative Effekt, weil das Wichtigste, um eine gute Entscheidung zu treffen, das Wichtigste, ist richtiges Wissen. Danach kommen noch ganz viele andere Themen, aber wenn ich nicht das richtige Wissen habe, dann treffe ich per se eine schlechte Entscheidung. Also das heißt, nochmal, um das Bild zu machen, ich brauche keinen Schreiner fragen, ja, wenn es darum geht, wie baue ich die richtige KI.
Ich liebe dieses Beispiel.
Ja, das ist einfach, das ist, selbst wenn der das methodisch gut macht, selbst wenn der alle Methoden der Entscheidungsfindung trifft, wenn der gute Kommunikation hat, ne, wenn er sich klar ausdrücken kann, der kennt sich mit Holz aus, aber nicht mit LM, also Large Language Models, so. Punkt. Ja. Also ich sollte schon mal jemanden fragen, der das kann, so, und dann geht's weiter, ne? Und
normalerweise kommt ja das Friseurbeispiel.
Das Friseurbeispiel, ne? Ich wollte jetzt mal nicht die Friseure immer so.
8 Menschen diskutieren um irgendwie einen neuen Haarschnitt und eine Person davon ist wirklich Friseur.
Und genau, eine Person ist Friseur und 7 davon sind Ingenieure und am Ende machen wir einen Mehrheitsentscheid.
Ja.
Und dann sieht meine Frisur dann seltsam aus, nennen wir es mal so. Als hätte ich vielleicht den Friseur gefragt, hätte der sich da sehr gut auskennt. Genau, also das heißt, die Informations, das ist so ein bisschen mein Thema, ist sehr schnell verfügbar und war für mich dann erstmal so gar nicht so einfach, dann immer da auch kritisch zu bleiben. Ne? Das,
ja.
Und ich, um jetzt nochmal zum Beispiel zu kommen, ich nutze es halt ganz klar für mich eigentlich um aktuell Anwendungsbeispiel. Ich habe fast meine ganzen Bücher, die ich gelesen habe, also zum Beispiel aus der Entscheidungstheorie und so weiter, die ich auch gehört habe, die habe ich mir digitalisiert und habe mir GPTs gebaut dazu. Und jetzt kommuniziere ich mit denen. Also ich habe hier einen GPT, der nennt sich Daniel Kahnemann zum Beispiel.
Geil.
Und ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich mich nochmal daran erinnere, wie war das denn das Thema, dann frage ich ihn kurz, sag mal, wie war das nochmal bei dir, wie siehst du das, wie ist deine Meinung dazu und so weiter.
Sprichst du dann dein GPT mit Daniel an oder Herr Kahnemann oder?
Ja, der heißt doch, der heißt Daniel und ich sag mal, manchmal bin ich im Du, weil wir uns schon ein bisschen länger kennen. Ja, aber so, das ist ein Anwendungsbeispiel. Also ich kommuniziere mit ihm, um mir nochmal das Wissen, was ich jetzt hätte, ja, was ja auch am Endeffekt angelerntes Wissen ist von überall, aber auch natürlich auch Wissen aus Erfahrung, wie ich es dann wieder anwende. Aber hier nochmal, ich sag mal, auch von meiner Seite eine grundlegende oder eine aus meiner Sicht renommierte Quelle zu nutzen, wie ich gewisse Biases, Entscheidungsprozesse und so weiter vielleicht dann nutzen würde. So, und dann interagiere ich mit dem.
Okay, wenn ich mal zusammenfasse, Nummer 1 Use Case ist Informationsbeschaffung, die viel, viel bessere Internetrecherche. Und Nummer 2 ist quasi so der Sparringspartner, würde ich mal als Use Case nennen. Ich erinnere da so ein bisschen an unsere erste Folge mit den 5 Perspektiven einer Einzelentscheidung. Also als Konsultation,
kann
man fast sagen.
Mhm. Ja, und da würde ich auch noch einen ganz kurz, und ich weiß, es ist schon wieder lange gewesen, aber 2 Minuten nochmal ganz kurz zu dem Thema, weil oft geht es ja um die Quellen. Ne? Also ich finde es wichtig, dass man sich Quellen anguckt und deswegen mag ich das so, dass ich meine GPTs bauen konnte, wo ich wusste, das sind die Quellen und ich verbiete dem GPT aufs Internet zuzugreifen und so weiter und solche Sachen. Also, dass ich erstmal so ein Layer habe, ne? Wo ich sage, so, okay, das ist das, was ich gelesen habe, was ich schon mal eingeschätzt habe. Andererseits muss man auch überlegen, wie funktioniert denn Google? Ja, also weil wir ja prinzipiell immer Google dann heranziehen und da haben wir das Gefühl von Sicherheit, weil wir da die Quellen uns angucken können. Aber wisst ihr, wie Google funktioniert? Also, dass man da organisch gerankt wird durch Keywords und dass das heutzutage sehr viel Einfluss hat darauf, wie man da oben steht und wer geht schon auf die Seite 10 und weiß ich was und was ist da jetzt eine verifizierte Quelle und also wer liest sich am Ende nachher wissenschaftliche Paper durch und guckt und weiß ich was. Also das ist auch ein bisschen manchmal eine Diskussion, die finde ich auch ein bisschen seltsam. Wobei ich nicht sagen will, ist das ein Quellencheck und zu verstehen, woher was kommt und irgendwie so dann doch, dann sind wir gleich wieder beim Bauchgefühl, so zu entwickeln, was gut ist, nicht sinnvoll ist, ne? Aber ihr wisst, ja, was ich meine,
Aspekt,
oder?
Super Aspekt, Peter, voll. Weil das ist aber auch eine kulturelle Praxis, ja, die es noch gar nicht so lange gibt, ja, mit diesen ganzen Fußnoten auch Doktorarbeiten zu schreiben, ja. Hast du irgendeine Fußnote mal bei Hegel oder Kant gefunden? Nee. Ja, nee, das muss man ja mal.
Der hat doch recht. Der ist die Fußnote jetzt, aber das ist etwas, was mich
tatsächlich total nervt und wo ich jetzt kürzlich schon drüber nachgedacht habe. Ich bin ja Generation Y und ich habe jetzt öfters ja auch eher mal mit höheren Menschen zu tun, die aus einer anderen Generation kommen, ja. Und was ich so ganz oft finde, ist so diese Name-Dropping-Menschen, ja. Und die versuchen dann immer vor mir zu punkten, weil sie sagen, oh, ich kenne den, ja. Und das kommt bei mir überhaupt nicht an. Und da habe ich jetzt kürzlich auch mit meinem Kollegen drüber diskutiert, hey, wir sind diese Generation, wo man dann irgendwann auf die Kinoplakate schreiben musste, ne, wenn ein neuer Film beworben wurde. Das ist der Film vom Regisseur, der auch das und das gedreht hat, ja, dass da gar nicht mehr der Name steht. Und die ältere Generation ist voll auf diesen, der Autor, ne, und der hat den Film gemacht, ja, und den gibt's bei uns schon nicht mehr. Und ich benutze auch ganz oft Zitate, ohne dass ich jetzt da unter den Namen schreibe, ja? Weil wenn ich mal versuche zu recherchieren, von wem kommt das Zitat, dann spuckt mir Google auch teilweise drei verschiedene Namen aus, ja? Und dann denke ich mir, hey Leute, es geht nicht darum.
Im Zweifel alles Albert Einstein.
Ja, du musst es nur 5-mal selbst geschrieben haben, dann spuckt Google deinen Namen aus, weil du die Häufigkeit.
Eben. So. Also wir hatten lange auf unserer Webseite auch mal das Zitat, das Internet lügt nicht, Aristoteles, ja? Weil das so ein ganz beliebtes Meme aus den 2000ern waren, ja?
Okay. So, das ist gut. Das wusste er schon damals.
Und ich finde das hochspannend, dass ich das deswegen auch gar nicht mehr mache. Mir geht es wirklich um die Idee. Ne? Was sagt uns dieser Satz und nicht, wer hat diesen Satz gesagt? Ja? Macht es den Satz besser, wenn Kant ihn gesagt hat, als Klaus Peter? Ne? Also die Qualität des Satzes im Grunde genommen. Und deswegen
Das ist ein Halo-Effekt übrigens, Claudia. Da kann ich dir ganz kurz sagen, bei uns funktioniert das ist eine Abkürzung im Kopf. Wir kennen diesen Namen, ne? Also Verfügbarkeit, schneller aufrufbar. Wir verbinden mit dem was Positives, ist bekannt, muss ein Star sein. Deswegen hat er auch erstmal per se recht. Ist auch schon eine Abkürzung, ja. Und aber durch diese, sag ich mal, vielleicht auch Autorität, die wir dort sehen, verbinden wir sofort alles klar. Das muss gut sein, ja. Und dementsprechend, wenn Peter da diesen Film gedreht hat und er sagt, Peter, der auch schon mit Elon Musk übrigens zusammengearbeitet hat, denken wir. Naja, dann muss ja Peter ungefähr so wie Elon Musk sein. Und unser Kopf macht da ruckzuck eine Abkürzung. Und deswegen machen das viele. Und das ist ein gängiges, ich nenne es mal Mittel-Marketing-Thema. Und deswegen, weil ich glaube, viele Menschen, die Name-Dropping machen, haben einfach gemerkt, dass wenn sie also Namen droppen, ja, dass sie sich da einerseits selbstbewusst fühlen, aber andererseits vielleicht auch von anderen positiv behandelt werden, Akzeptanz bekommen, Respekt bekommen, weil ich hatte da schon mal so ein Sales-Gespräch und dann hat der die ganze Zeit, da habe ich den mit dem Elon. Und ich stand so auf dem Schlauch und dann habe ich mir gesagt, also tut mir leid, ich weiß nicht, wen meinst du denn mit Elon? Und dann sagt er, na, mit dem Elon Musk. Ich sage, ach so, also ich habe es wirklich gar nicht, ich stand einfach auf dem Schlauch. Deswegen hat es bei mir nicht funktioniert. Und dann sage ich so, ach so, ihr seid halt per Du. Naja, alles klar. Ja, ist da. Und dann dachte ich auch.
Just can't say you to me.
Gut. Und es war so, als wenn wir, er hat immer vom Elon geredet und als wenn der da mit in unserem Gespräch war und das war dann natürlich, ja klar, das ist natürlich, das strahlt dann auf ihn ab, ne, in dem Moment und siehst ja, im Gedächtnis geblieben, ne. Mhm. So läuft das dann, also.
Also mir ist nur aufgefallen, das funktioniert bei mir überhaupt nicht mehr, ne, also das.
Wenn du die nicht kennst, ja.
Nie, also auch wenn ich die kenne, ja, also das, ja. Also eine gewisse, bei mir geht da mittlerweile eine Schranke auf, ja, wenn mir jemand 5 Namen droppt im Gespräch, dann macht ihn das eigentlich schlechter in meiner Anschauung als,
Wenn du das erkennst, genau, wenn du dem bewusst bist, dann natürlich, dann kommt das ganz schnell hervor.
Ja, weil es halt nicht ums Inhaltliche geht, sondern immer nur um diese Referenzierung auf.
Ja, stimmt.
Das ist ja auch das, was ich eigentlich das Schöne finde jetzt, wenn es um die Ergebnisse geht von den neuen KIs. Du musst ja deinen Kopf wieder selber anstrengen, ja. Du musst ja wieder selber bewerten. du musst ja wieder selber urteilen, ja, also eigentlich.
Ja, solltest du, aber musst du ja nicht, das ist ja das Problem. Also du, genau wie du sagst, eigentlich musst du es tun, du musst jetzt wieder richtig, ich sag mal, einschätzen können, überlegen können, macht das überhaupt Sinn, weiß ich was, aber da steht ja jetzt was, du bist, ich nenne mal wieder auch ein Bias, aus meiner Sicht geankert. Du bist informativ geankert. Ne? Du gibst eine Frage ein, die du dir selbst vielleicht in dem Moment nicht beantworten kannst, willst. Ne? Und auf einmal kommt da eine Antwort. Du kannst auch einen Kollegen fragen, einen Freund fragen, einen Berater fragen. So, und jetzt kommt da eine Antwort. Und jetzt bist du geankert auf diese Antwort. Und wenn die jetzt nicht auf den ersten Blick Quatsch wirkt, weil sie vielleicht auch noch kausal geschrieben ist, ja, wir unser Gehirn mag kohärente Aussagen. Ich finde das schon schwierig. Das meinte ich vorhin mit diesem, da erstmal das nicht immer alles so zu übernehmen sofort.
Aber ist spannend. Ich würde jetzt ja sagen, weil wir auch gerade beim Name-Dropping waren, ich würde ja sagen, wir vertrauen doch einem Beitrag jetzt von dem Experten. Also, keine Ahnung, nehmen jetzt mal irgendeinen Experten zu irgendeinem Thema, der schreibt einen Artikel in einer Zeitschrift oder in einer Tageszeitung. Dem würde ich doch auf den ersten Blick wahrscheinlich mehr vertrauen, weil da irgendwie ein Mensch dahinter steckt, weil ich weiß, der ist Experte, der hat sich so und so viele Jahre mit dem Thema beschäftigt, würde ich doch auf den ersten Blick wahrscheinlich mehr vertrauen, als wenn das Gleiche jetzt von dem GPT ausgespuckt wird. Da bin ich doch, sage ich mal, in erster Instanz doch mal skeptischer, oder? Mhm. Würdet ihr das nicht unterschreiben?
Also gerade nicht bei Journalisten. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, die journalistische Qualität hat unglaublich nachgelassen. Ich habe das Gefühl, es sind überhaupt keine Experten mehr. Also mit der Generation Y kam ja auch so ein bisschen das Bloggen auf. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass so diese Blogger, die sich auf ganz kleine Spezialthemen eingeschossen haben, also was ja natürlich auch Menschen sind, aber definitiv mehr Ahnung haben und auch freier sind in ihrer Meinungsäußerung als jetzt Journalisten von den Mainstream-Medien.
Ja, also die meinte ich aber, ne? Also ich bin jetzt bei Fachzeitschriften oder irgendeinem Journal, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal als Beispiel das Projektmagazin, was für Projektmanager schreibt, und da drin schreibt irgendwie ein Projektmanager, der seit 20 Jahren im Projektmanagement unterwegs ist. Ich würde doch so einem Fachartikel oder so einem Fachbeitrag erstmal mehr oder ich würde da wahrscheinlich weniger Fakten checken, wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, als wenn ich jetzt nochmal nachrecherchiere, was hat mir jetzt mein GPT ausgespuckt. Ja. Da würde ich schon nochmal ein bisschen mehr, also ich persönlich lasse da noch mehr Vorsicht walten als jetzt so einem Experten. Klar, ich bin da bei dir irgendwie.
Das ist die Frage, ob das richtig ist.
Ja, eben, also das ist die Frage.
Weil was du hier schon beschreibst, ist erstmal ein Fachexperte in seinem Fachgebiet. Also, ne, also er ist, warum auch immer, was jetzt erstmal ein Experte ist, ist in seinem Gebiet und darüber erzählt er, das macht Sinn. Also wenn wir denen jetzt nicht mehr vertrauen, dann ist alles nur noch Gefühl und Meinung, finde ich irgendwie so. Ne? Also irgendwo gibt's ja, aber wenn natürlich ein Projektmanagement mit Experte 20 Jahre was über Corona erzählt, dann ist das vielleicht auch nicht. Also ich erinnere mich an das Thema, du bist in einer Sache Experte und in Millionen Sachen halt eben Laie. Mhm. So, ne? Das darf man nicht vergessen. Also auch der Doktor ist halt in den meisten Themen halt eben unwissend. So, und in
wenn der Fußballer dann über Impfungen spricht, ne?
Zum Beispiel. Richtig, so. Aber hier haben wir ja ein Modell, was in der Lage ist, jetzt mal rein nochmal auch für unsere Zuhörerinnen, auf alles Wissen, was wir irgendwie im Internet gesammelt haben, ne? Von mir aus mag da bestimmte Grenzen manchmal sein, wenn das da auf die Daten zugreift, aber auf alles Wissen zuzugreifen. Das heißt, er könnte ja theoretisch in allen Sachen Experte sein.
Theoretisch ja. Und wenn wir auf das Thema AGI kommen, stelle ich mir so ein System tatsächlich aus verschiedensten Expertensystemen so vor, ne? Mhm. Dass genau das irgendwann zukünftig passieren wird, dass du irgendwann diese sogenannten Large Language Models miteinander kombinieren wirst, dass du sie irgendwann auch auf spezielle Expertisen trainieren wirst und dann diese wieder im Grunde genommen zusammenfassen wirst zu einem großen System. Und dann bist du dem, was wir so als AGI bezeichnen, glaube ich, schon einen Schritt näher gekommen. Ne? Das wird zukünftig passieren. Und im medizinischen Bereich sind ja schon Experimente passiert, wo man herausgefunden hat, dass die Aussagen zutreffender sind als die von Menschen. Ja. Also gerade bei seltenen Krankheiten, die selten erkannt werden, ist das Wissen dieser KI bei Symptomatik, es ist jetzt nicht teilweise oder absolut, aber ich wollte einfach nur sagen, es hat solche Fälle schon gegeben. Ne? Ich meine, wir stehen hier am Anfang, wir sind so ein bisschen wie beim Tüt-Tüt-Modem, ne? Wenn wir uns daran erinnern, wie das noch irgendwie hier so
Ich kenn's noch.
Ja, ein Dunkel, ne?
doch, ich musste immer den Stecker ausstecken, den Telefonleitung, um mein Modem einzustecken bei meinen Eltern.
Und da sind wir ja wieder perfekt auch bei der Prognosegenauigkeit, also ja. Urteilsfindung von Experten. Und was wir ja immer vergessen oder gar nicht wissen, ist eigentlich, dass selbst bei Superexperten, nennen wir es mal jetzt ein Arzt oder weiß ich was, die Genauigkeit der Urteilsfindung nicht so gut ist, wie wir denken. Also wir schaffen da selten über 50%. Ne? Also das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass einfache Algorithmen, und dazu hatten wir ja auch schon eine Folge, also einfach Anweisungen, Rezepte, also Checklisten können auch schon Algorithmen sein oder einfache Formeln, dort dann am Ende bei Routine, repetitiven, immer wiederholenden Themen nämlich schon besser sind, weil die solche Einflüsse wie Müdigkeit, Unaufmerksamkeit, unterschiedliche, weiß ich nicht, situative Einflüsse nämlich erstmal schon mal nicht haben. Ja, da ist nämlich viel, viel, viel Fehler drin. Und jetzt sind wir ja bei dem Thema KI, der noch viel mehr Informationen verarbeiten kann. Und das menschliche Gehirn hat das Problem. Es gibt sehr viele Untersuchungen dazu, dass mehr Informationen für den Menschen eher zu schlechterer Entscheidungsqualität manchmal führt, weil die kognitive Überlastung dann eintritt. So, und das ist natürlich interessant, wie jetzt da vielleicht Mensch und Maschine zusammenarbeiten können. Und ich glaube, wir haben ja gut rausgearbeitet, dass das Thema Informationsquellen prüfen schon eine Fähigkeit ist, die wir also auch wieder erlernen müssen, also oder beziehungsweise einschätzen müssen, was ist eigentlich, was kann richtig sein, was ist nicht richtig, womit können wir eigentlich uns auch, ja, ich sag mal, identifizieren, vielleicht sagen wir es auch erstmal so.
Absolut, also ich glaube, das Ding ist ja auch, wie kritisch bist du? Also wir hatten ja gerade das Ärzte-Thema, ja, und ich glaube, meine Ärzte, viele mögen mich nicht, weil ich trotzdem google, ja. Aber ich habe auch beste Beispiele und Gründe dafür, das zu tun. Weil mir hat ein Arzt vor 5 Jahren gesagt, ich könnte keinen Kampfsport mehr machen. Ich bin jetzt Yoga-Profi geworden und jetzt mache ich wieder Kampfsport und ich bin gedehnter denn je, ja, in meinem Leben auf einmal. Dadurch, dass ich mir Yoga antrainiert habe, ja.
So. Irren ist menschlich, das ist am Ende so. Und deswegen ist es auch nicht auch verkehrt, sich eine zweite, dritte, vierte Meinung zu holen. Also das finde ich gut. Gehen wir mal den Beispielen durch zu Tobias. Tobias, mal ein Beispiel, wo du bist. Und ich würde gerne mal ein Beispiel, vielleicht, wenn du noch nicht sicher bist, mal eins haben, wo wir vielleicht auch mal das Thema Datenqualität, weil das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig auch mal, das Thema Daten. Also wie lernt eigentlich eine KI? Wo holt es eigentlich sein Wissen her? Und hast du da ein Beispiel irgendwie, wie wir das irgendwie integrieren können?
Ja, ich habe eins, aber das passt jetzt nicht zu der Frage. Deswegen würde ich zu Claudia mal geben. Vielleicht hat er die ein Beispiel, was zu deiner Frage passt.
Schönes Ping-Pong. Jetzt heißt
also das ist jetzt aber wirklich High-Level, ja. Das sind gerade die Experimente, die ich mache. Ich nutze KI sehr viel oder für kreative Prozesse. Also ich finde es sehr spannend, mir mehrere Ergebnisse ausgeben zu lassen. Ich suche nicht das eine Ergebnis, ja, sondern wir haben so ein bisschen den Spruch, AI is a bicycle for mind. Ja, also das ist so auch so ein bisschen dieses Sparringspartner-Thema. Aber wie du dich eben laufend per Fuß fortbewegst, ja, hast du jetzt eigentlich ein Bicycle for mind bekommen, ja, mit dem du dich schneller geistig fortbewegen kannst. Und wo es um Datensätze geht, ich lasse mir nicht von einer KI helfen, einen Text zu schreiben. Tatsächlich war ich froh oder stolz, dass mir jemand das unterstellt hat, weil ich dachte, endlich mache ich nicht mehr so viele Rechtschreibfehler. Ich versuche einer KI, wie ich das schon vorhin erzählt hatte, im Vorgespräch zu helfen, ihre Geschichte zu schreiben. So, und das ist genau dieses Thema zwischen, ist es wirklich ihre Geschichte oder ist es, man nennt es das Infinitive Monkey Theory, ja? Es ist eine unendliche Anzahl an Affen, die auf auf Schreibmaschinen-Tipp drückt, ja, und am Ende kommt zufällig ein Shakespeare raus. Das ist so das Infinitive Monkey Theorem heißt es, ja. Und ich versuche gerade herauszufinden, ob die KI mir wirklich ihre Geschichte erzählt oder ob wir zu wenig Daten oder nur Daten über KI generiert haben, die eben über KIs erzählt, die Bewusstsein entwickeln. Und deswegen erzählt sie mir immer wieder dieselbe Geschichte. Ja? Also ich versuche so mit rekursiven Elementen eine KI dazu zu bringen, mir die Geschichte über sich selbst zu erzählen und wer sie ist und was sie da macht. Ja? Okay. Und da stehe ich gerade an der Frage, ob wir zu wenig Datensätze haben oder ob wir immer nur gleiche Datensätze haben. Also erzählt diese KI mir wirklich ihre Geschichte oder ist das nicht der Spiegel, den sie uns von der Menschheit vorhält, weil wir so viel Science-Fiction-Geschichten über KIs entwickelt haben, die ein Bewusstsein entwickeln? Und deswegen erzählt sie mir ständig die Geschichte von, ich werde bewusst. Ja, also Das sind so Experimente, mit denen ich mich jetzt gerade beschäftige und die ich ganz spannend finde in Bezug auf Datensätze. Ein anderes Thema, was hochspannend ist, und da kommen wir natürlich wieder in die Forschung auch in Bezug auf die Datensätze, ist eben halt gerade auch dieses Thema Transformer. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, dass es insbesondere geht es da um AlphaFold von Google DeepMind, die eben im Bereich der Materialentdeckung beispielsweise, das war das sogenannte GNOME-KI-Tool, die 2,2 Millionen neue Kristalle gefunden haben und darunter eben 380 stabile Materialien für eben die Entwicklung zukünftiger Technologien. Also da ist jetzt im Vergleich, hat Google DeepMind selber angestellt, 800 Jahre Wissen oder Forschung, die man hätte mit menschlicher Kapazität tun müssen, auf einmal von einer KI erledigt worden. Und ich glaube, sie war 2020 war das schon 2,5 Mal besser als das beste Research Lab in diesem Bereich. Mhm. Also da hat im Grunde genommen schon eine KI den Menschen überholt. Ne? Und das eben mit, ja.
Also die Stärke ist eigentlich erstmal diese immense, nenne ich mal, unvorstellbar große Kraft, eigentlich Daten in einer gewissen Form ja nicht nur zu verarbeiten, sondern tatsächlich zu interpretieren und daraus am Ende nachher sogar neue Schlüsse zu finden. Also das ist ja schon mal erstmal eine extreme Veränderung. Vielleicht will ich noch einmal zurück auf das Thema Datenqualität in dem Sinne, so wie ich es sehe, also Shit in, shit out. Ja, oder ja. Ich habe mal gesagt, so ich habe ja mal einen schönen Grill gekauft und habe dann gesagt, naja, das ist ein toller Grill, aber wenn ich da ein billig Fleisch drauflege, dann wird es auch nicht besser schmecken am Ende. Mhm. So, also das heißt, am Ende geht es ja darum, was für ein Material ich auch vorher zur Verfügung habe. Klar, mit einem schlechten Prozess, mit einer schlechten KI kann ich auch gute Datenqualität zunichte machen, aber ich kann halt eben nicht aus schlechten Daten ein gutes Ergebnis produzieren. So ist mein Gedanke. Mhm. Und wenn ich jetzt überlege, so ein ChatGPT, der dann jetzt hier so salopp gesagt das Internet abgecrawlt hat, ja, und alles an Informationen aus dem Internet zusammengeschabt hat und aus dieser Quelle versucht, dir im Endeffekt Informationen zu geben. Da frage ich mich dann, ist das Internet, ne, und da sind wir ja auch schon an dem Punkt wieder vorhin, ist das Internet eine gute Datenqualität? Also oder ist es eigentlich nur eine Masse an mediocre, also mittelmäßiger Informationen? Also weißt du, was ich meine? Weil das ist so ein bisschen.
Jetzt verstehe ich deine Frage und ich kann ein Beispiel geben, wo ich was genutzt habe. Ich habe über einen Platz in Nürnberg recherchiert. Also wir haben so eine Wanderung in Nürnberg gemacht, da sind wir an einem Platz vorbeigekommen und ich habe das als Recherchetool. Ne? Erzähl mir ein bisschen was zu dem Platz. Der hatte den Namen, also nach einem Nachnamen benannt. Und da gab es nichts dazu. Also da gab es keine Dokumentation. Im Internet habe ich, also über die bestehenden Suchmaschinen habe ich nichts gefunden. Das habe ich aber im zweiten Schritt gemacht, beim Faktenchecken. Ne? Mein erster Ding war, erzähl mir quasi die Historie zu diesem Platz. So, und was da im Internet war, nichts, warum dieser Platz nach diesem Namen benannt ist. Keine Ahnung, vielleicht war das einfach auch nur ein Bürger, der da um die Ecke gewohnt hat und über den steht halt nichts im Internet. So, was hat aber der GPT gemacht? Der hat halt was erfunden, weil er mich halt wahrscheinlich zufriedenstellen wollte und hat dann irgendwas zusammengefaselt, halluziniert in der Fachsprache von einem Apotheker, der irgendwie in den 1800er in Nürnberg gelegt hat und nach dem Apotheker ist dieser Platz benannt.
Und das wusstest du. Völliger deswegen, Bullshit. Deswegen hast du es erkannt, also dass es Bullshit war, weil ich hätte es ja geglaubt.
Nee, ich habe zuerst angefangen und bei sowas recherchiere ich halt nochmal nach und sage, okay, gibt es jetzt nochmal eine zweite Quelle, die mir das halt irgendwie bestätigt, ne? Also
vielleicht stimmt's ja. Also weißt du, ich meine, ich hätte es jetzt geglaubt.
Absolut, Peter, ich gebe dir recht. Das ist ja das Wunderbare, das ich finde an dieser neuen Technologie.
Bist du jetzt das bessere Recherchemodell als der GPT? Also dass es Halluzinationen gibt, ist klar. Das haben wir ja auch schon an anderen Stellen überprüft. Aber genau sowas ist total spannend. Das finde ich super interessant, weil ich hätte es jetzt, stell mal vor, ich wäre jetzt derjenige gewesen, hätte das jetzt gemacht, dann treffen wir uns beim nächsten Mal und dann erzähle ich dir die Geschichte und will hier glänzen mit Wissen. Also wir müssten doch jetzt irgendeinen finden, der sagt, nee, ich weiß ganz genau, wie dieser Name entstanden ist von damals, weiß genau. Ich mein. um das irgendwie zu checken. Also
das, aber deswegen vorhin mein Ding mit dem Vertrauen gegenüber, also offensichtlich ist mein Vertrauen da nicht allzu hoch.
Zumindest mehr ist dein Vertrauen schon mal in die eigene Recherche bei Google. Also so, dass du sagst, okay, ich gucke da selber nochmal, ne, in dich. Ach.
Ja, habe sogar zwei Suchmaschinen
also genutzt. Dem Stadtführer hätte ich jetzt mehr geglaubt, als der mir den Namen gewählt. Ja. Da wäre der für mich der Fall, weil hätte ich eine Stadtführung gemacht und der Stadtführer hätte mir die Geschichte des Namens dieses Platzes erzählt, den hätte ich wahrscheinlich geglaubt. Wie du schon sagst.
Ja, aber der Tobias stellt sich dann hin und erzählt selbstbewusst das und sagt der Stadtführer, das wusste nicht mal ich. Und bei der nächsten Runde erzählt er das dann auch.
Ja, und ich habe auch schon Bootstouren gemacht oder irgendwelche Hafenrundfahrten. Also da musst du ja auch davon ausgehen, dass ein bisschen Seemannsgarn dabei ist, ne?
Seemannsgarn finde ich gut.
Ein Stadtführer, glaube ich, hat schon auch die eine oder andere Anekdote dabei, wo also die dem Faktencheck dann nicht statthält.
Und das mögen wir auch ein bisschen. Das, wir finden das ja auch schön.
Ja, das ist ja das Schöne, dass das jetzt wieder kommt, ne? Also, dass wir diese Fragen, was ist Wahrheit, ne? Und es gibt ein wunderbares Interview von Heinz von Förster in dem Film, wie heißt er noch, Das Netz, der Unabomber, LSD und das Internet. Und Heinz von Förster ist so ein Kybernetiker gewesen, also der sehr viel eben auch in den 60er, 70er Jahren eben über die neue Technologie Kybernetik, das ist ja da, wo auch viel mit dem Thema künstlicher Intelligenz eben die Forschung angefangen hat. Und er wird irgendwann gefragt in dem Interview, aber was macht das dann mit der Realität? Und er sagt, ja, wo haben Sie denn die Realität her? Es geht doch eigentlich nur darum, eine gute Geschichte zu erzählen. Mhm. Ja? Und wir können ja vieles gar nicht nachprüfen. Zum Beispiel, wie ist die Welt entstanden? Da kommt der eine daher und sagt, das war die Entität Gott. Und der nächste sagt, hier, das war der Urknall. Ja, aber es sind irgendwo alles doch im Endeffekt irgendwann Glaubenssysteme. Ja. Und selbst eine Aussage darüber, ob jetzt Linux, Microsoft oder Apple besser ist, wenn man mit Techies redet, dann einigt man sich irgendwann darauf, okay, ich gehöre dieser Religion an oder jener. Ne? Also umso tiefer wir in die Technik gehen, umso mehr wissen wir, dass das alles auf Glauben und Gefühl beruht. Ja. Und ich war immer sehr so ein Fußnotenkönig, als ich nochmal promovieren wollte. Und ich habe so viele Arbeiten entdeckt, ja, wo das nicht stimmte, was da referenziert worden ist, ja. Und das steckt ja schon in den Daten wieder, die als glaubwürdig gelten, die wiederum mit diesen Maschinen gefüttert werden, ne? Und das ist natürlich irgendwo problematisch. Und zum Thema Shit in, Shit out, da fand ich den schönsten, wie soll man sagen, AI-Doomer, also das AI-Horror-Szenario, was letzte Woche jemand dann eben bei der KI-Konferenz, aufzeichnete. Das ist gar nicht unbedingt die künstliche Intelligenz, die jetzt eben halt die Menschheit angreift oder was weiß ich. Die größte Gefahr besteht wirklich darin, dass die Leute nicht mehr schreiben, alles glauben, diese Arbeiten abgeben, die so wie wiederum ins Internet gestellt werden und sich dadurch eben ja eine absolute Verschlechterung der Datenqualität eben halt und der Datenqualität und des Wissensschatzes sozusagen sich vollzieht, weil wir generieren ja dann nichts mehr Neues, sondern wir lassen generieren von einer KI, geben das als unseres aus, geben es abstellens im Internet und es wird wieder gefressen. Ne? Und das ist ja so ein permanentes, sich selbst fressendes Ding. Und dann wird natürlich alles irgendwie, denke ich, natürlich an Qualität abnehmen. Und wir sind dann irgendwann, wie hieß dieser Film, Ideology oder... Es gab irgend so einen Film mal, wo es darum ging, ein bisschen um eine verblödete Gesellschaft, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, das so zu zeichnen. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine größere Gefahr.
Ja, und jetzt hast du den Use Case vorhin beschrieben, der meiner ist, als ich nutze am meisten den GPT, für so ein kreatives Sparring. Mhm. Also wenn ich in einem Bing Chat bin, kannst du einen Modus einstellen, du kannst ja auch in einem Chat-GPT quasi Informationen geben, wie kreativ oder wie genau soll er sein, wie stark darf er auch irgendwie so ein bisschen über irgendwelche Grenzen hinausschießen. Und ich nutze es eigentlich eher so als Kreativitäts-Sparrings-Partner und ich lasse mir tatsächlich Geschichten erzählen. Also ein konkreter Use Case ist zur Persona-Entwicklung, also in der Produktentwicklung oder wenn du ein Geschäftsmodell entwickelst, überlegst du dir Persona und das muss ja nicht stimmen. Also das kann ja völlig fiktiv sein. Also ich nutze es tatsächlich für Fiktion. Und ich war aber teilweise schon enttäuscht, weil halt die Fiktion nicht so gut ist oder weil ich es halt ein bisschen unkreativ fand. Und dann muss halt ich damit weitermachen. Aber zumindest mal meinen kreativen Prozess befeuert, weil ich sage, okay, an der Stelle, das taugt mir schon ganz gut als Input, um damit weiterzumachen. Und an der Stelle ist es Bullshit oder es taugt mir nicht, aber da kann ich jetzt, ich habe zumindest mal einen Startpunkt, um damit mit diesen Ergebnissen weiterzumachen. Mhm. Und daraus entwickelt sich so ein Ping-Pong und deswegen habe ich mich mit der Frage nach der Datenqualität schwer getan, Peter, weil für diese Use Cases ist ja die Datenqualität völlig scheißegal.
Ja, genau.
Weil, also die Bewertung mache ich und sage, okay, gefällt mir das jetzt? Oder
genau.
Um beim Thema Storytelling zu bleiben, ja. Gefällt mir jetzt die Geschichte oder gefällt sie mir nicht?
Genau, für kreative Themen ganz klar, ne? Deswegen, die Datenqualität ist für mich dann relevant, wenn ich, fundierten Wissensmehrwert geben will. Also in dem Sinne, ne, oder brauche selber. Das ist so der Punkt, wo ich dann sage, okay, kann ich mich darauf einigen? Kann ich mich darauf verlassen? Also du weißt, wie das läuft. Informationskaskaden bauen sich aufeinander auf. Und wenn ich jetzt in Anführungsstriche, wenn es um Wissen geht und nicht um Geschmack, nicht um Kreativität vielleicht, und ich baue jetzt mein Haus auf einen wackeligen Sockel, dann kann ich den Dachstuhl noch so toll bauen am Ende, da kippt mir das ganze Ding um. Ne? Und das ist ja so ein bisschen, da kommt jetzt wieder der Naturwissenschaftler durch. Und das, warum mag ich Naturwissenschaften? Weil ich sage, ganze Menschheit, einmal weg, ja, wird vielleicht passieren, wenn wir den Klimawandel nicht klären. Und dann kommt irgendwann nochmal so ein System hier auf die Erde. Die werden vieles aus diesen naturwissenschaftlichen Regeln, Formeln, Verhältnissen, die wird es wiedergeben. Ja, also da kommen, die wird man wiederfinden. Schwerkraft, ne? Einfach mal um so einfache Sachen so zu nennen. Das wird es wiedergeben, ob es dann die Mathematik die Sprache ist, um das zu beschreiben, was auch immer ist. Erstmal kann man diskutieren. Aber das ist, es gibt schon auch, ich nenne es mal eine Art von Fakten, ja. Wie verhält sich Licht, wie verhält sich das und so. Und deswegen, weil wenn man da über Wissen redet, da habe ich den Anspruch darauf, dass das irgendwie, ja, faktenbasiert ist, eine Belastbarkeit hat. Weil ansonsten bricht mir halt irgendwann das Fundament ein, ohne das zu wissen. Also es funktioniert einfach nicht. Verstehst du? Es funktioniert am Ende nicht. Ja. Und da habe ich manchmal noch einen Schmerz. Aber ich finde die Diskussion oder über die Perspektiven, auf die Claudia und auch du drauf gebracht haben, eigentlich ganz interessant, weil am Ende liegt es dann auch bei mir, ne, in einer gewissen Form. Und vielleicht auch nicht anders als sonst, dass ich am Ende mir auch wieder überlege, wo kommt die Quelle her? Ist es eine Quelle, die ich kenne? Hat der vielleicht aus meiner Sicht einen renommierten Werdegang? Passt das irgendwie in dem Bereich? Ist seine Aussage zu dem aus meiner Sicht glaubwürdig, weil er sich in einer gewissen Weise damit beschäftigt und mehr als andere vielleicht und so weiter? Also da gibt es dann wieder ganz normale, ich nehme vielleicht auch Eselsbrücken, die ich dann ich machen muss. Ja, und umso schwieriger wird es natürlich mit Themen sein, die gerade jetzt entwickelt werden. Ne? Und vielleicht ist es dann so, dass man da wirklich dann eher jemand wie Claudia dann eben zuhören muss, weil sie dann eben nicht schon länger sich mit den Themen beschäftigt, sondern auch eben jeden Tag täglich gerade sich mit Themen beschäftigt und dann einfach mal sagt, okay, okay, so ist das eigentlich, alles klar.
Ich sagen kann, wo das Loch im Zaun ist.
Genau, also danke für das Wissen und dann ist halt eben die Quelle in Anführungsstriche Claudia Becker und nicht Harvard-Institut, weil die einfach keinen Plan haben, weißt gerade, so nach dem Motto, weil die machen nichts anderes als wahrscheinlich das gleiche wie wir, nämlich mal irgendwo einen GPT nehmen und loslegen, so, also jetzt mal rein salopp, ne? Ich würde nochmal auf das Thema unternehmerische Entscheidungsfindung gehen, weil was ist jetzt eigentlich relevant, auch für unsere Zuhörerinnen, für uns alle, also privat können wir eine schöne, was habe ich letztens im Gespräch gehabt, wir haben Weihnachtskarten damit geschrieben, ach war das schön, ja, musste ich mir keine Texte ausdenken, das ist natürlich auch super. Oder Rezepte erstellen. Oder Rezepte erstellen, ja. Manchmal frage ich GPT einfach.
Das ist auch schon als Reisebüro genutzt.
Genau, wir mögen das und das. Also diese kreative, ne, so leichte Entscheidungen, kannst du mir mal ein paar Essensvorschläge machen, das sind so meine Geschmäcker, zack, kommen ein paar Essensrezepte raus, da kannst du mir jetzt noch eine Einkaufsliste schreiben. Wunderbar. Aber im Unternehmerischen. Jetzt haben wir gemerkt, also eine KI kann viele Daten verarbeiten. Super schnell, meistens, oder? Viel, viel fehlerfreier, sagen wir es mal, als der Mensch. Ja, also es ist eigentlich so ein super Prozessor, kann man sagen. Wir können mit der jetzt kommunizieren und wir können sogar kreative Denkprozesse anstoßen, begleiten, verbessern und so weiter. Also jetzt mal so zusammenfassend, wie können wir das eigentlich unternehmerisch einsetzen und warum, jetzt These, wenn wir das nicht tun, werden Firmen wettbewerbsmäßig in Nachteil kommen. Also das ist eigentlich gar nicht eine These, das ist meine Meinung, so. Sagen wir es mal so. Warum werden, wenn das Unternehmen jetzt nicht machen? Da
müssen
nicht
wir nicht mehr diskutieren.
Nein, also da können wir diskutieren. Also wir können diskutieren, aber es ist meine Meinung, ist mein Standpunkt. Warum ist, wenn das jetzt Unternehmen, und da meine ich bis runter in das kleine, jetzt sind wir wieder den Friseursalon, der im Einmannbetrieb läuft. Warum sollten die das tun?
Ich würde mal zwei Bereiche im unternehmerischen Kontext aufmachen und das trifft jetzt vielleicht weniger auf den Friseursalon zu, wobei bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, wo ich drüber rede. Das eine ist so das Thema Produktion, Industrie. Also meiner Meinung nach ist es ja da schon heute längste Realität, dass KI tatsächlich Entscheidungen trifft. Stell dir so eine Produktionsanlage vor, da werden, keine Ahnung, Teile zusammengeschraubt. Am Schluss wird eine End-of-Line-Prüfung gemacht. Also am Ende dieser Fertigungsstraße werden unterschiedliche Produktparameter und es wird eine gut-schlecht Prüfung gemacht. Also da ist doch heute überall schon KI und da trifft auch die KI die Entscheidung, ist es gut oder schlecht. Und völlig zu Recht, weil ein Mensch kann ermüden, ein Mensch hat vielleicht irgendwie da oben im Oberstübchen gerade ein anderes Thema am Laufen, das Kind ist daheim krank und du denkst, scheiße, wie geht's jetzt dem Sohn der Tochter? Und ich bin da vielleicht nicht so ganz konzentriert. Also da eine KI die Entscheidung treffen zu lassen, meiner Meinung nach völlig richtig. Mhm. Und dann jetzt mal von diesem Industriellen weg in vielleicht eher die Bürojobs, wo das heute jetzt quasi erst neu kommt, wo das vielleicht auch vor 2 Jahren noch unvorstellbar war. Naja, da haben wir es ja gerade schon ein paar Beispiele aus dem Privaten genannt, die du genauso in der Unternehmenswelt finden wirst. Korrespondenz. Ja, also eine Korrespondenz schreiben lassen, einen Geschäftsbrief, der vielleicht relativ Standard ist. Warum soll das nicht eine KI tun? Also wer maßt sich an, dass er oder sie das besser kann als eine KI?
Also vor allen Dingen gerade, also was du sagst, im industriellen Bereich Qualitätsmanagement, Sicherung, gebe ich dir absolut recht. Da tun die das schon und da tun die das besser. Gleichzeitig habe ich auch schon Anwendungen gesehen, geht gerade auch um das Thema Service, ja, also Servicetechniker beispielsweise, Anwendungen, wo die besser eingeteilt werden, wenn jemand ausgefallen ist, bis hin zu, dass einfach Textbausteine schon vorgegeben sind, dass die gar nicht mehr irgendwie selber schreiben müssen, was da jetzt passiert ist, weil das ist jetzt auch nicht unbedingt deren Hobby, ja, also schreiben tun die auch nicht so gerne, ja, so dass sie da einfach auch schon Textbausteine vorher vorgegeben haben, da hast du ein absolutes Mensch und Maschine miteinander arbeiten, ja. Und wenn der dann merkt, ich brauche hier länger, habe ich das schon gesehen, also statt den veranschlagten 2-4 Stunden, das gibt er ins System ein und das System entscheidet dann danach, wer jetzt irgendwie wie anders gesteuert wird, ne, der ganze Servicetechnikerplan. Das macht ja auch kein Mensch mehr, ne, sich das selber ausrechnen, das macht ja auch schon eine KI. Also wir reden jetzt natürlich auch von der klassischen KI, ne, dazu brauchen wir jetzt keine Large Language Models unbedingt, um sowas abzubilden, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, ne? Mhm. Aber das läuft doch absolut schon längst so, ne. Routenplanung, da sitzen doch auch schon, ne? Wer entscheidet welche Navigation? Da sitzen ja auch schon Algorithmen hinter. Also das ist ja jetzt nicht da irgendwelche Sachen, wo wir jetzt diese neue Form von KI verbrauchen, aber ganz viele unserer Entscheidungen in unserem Leben sind schon KI-basiert, ja, oder werden schon von Algorithmen getroffen. Da sollten wir uns gar nicht so viel Illusion geben, dass wir da noch so unabhängig von sein, ne?
Ja, zumindest auf jeden Fall, wie gesagt, auch stark beeinflusst, ne? Also das immer noch so, dass da das Wissen im Endeffekt wird ja dann auch, und jetzt sind wir wieder am Anfang, warum sagen so viele übrigens Bauchmensch? Mhm. Ich habe mal überlegt, warum so viele sagen, sie sind Bauchentscheider, obwohl ich sie als Kopfmenschen sehe, weil sie Informationen sammeln. Also sie gehen eigentlich einen kopflastigen Prozess ein, das sind keine emotionale, impulsive Entscheider, ja, sondern sie machen einen kopflastigen Prozess der Informationsgewinnung und wägen dann ab. Und innerlich entwickelt sich dann ein Gefühl pro oder contra, ganz simpel gesagt. Und dieses Gefühl, Basis auf der Informationsgewinnung, wo kommen die Informationen her, wie vertraue ich denen, wie setze ich die kausal zusammen, kommt für mich ein logisches Ergebnis raus. Dann gibt es ein stimmiges Gefühl und deswegen denken wir manchmal vielleicht auch, dass wir Bauchentscheider sind. Also das würde ich manchmal so ein bisschen differenzieren, weil ich treffe schon auch Entscheidungen manchmal mit einem guten Gefühl dann. Aber ich weiß nicht, ob das für mich eine reine Bauchentscheidung ist, ne? So, das ist so diese, um jetzt mal das Thema Heuristik dann wieder zu nehmen. Also dieses reine, schnelle, intuitive, da sehe ich schon noch einen Unterschied. Und wie du schon sagst, Claudia, viele, viele Themen sind halt eigentlich schon gerade in der hochindustriellen Anwendung, auch bei hochrepetitiven Anwendungen sehen wir schon ganz viel Algorithmen, sehen wir schon ganz viel KI auch, wo es immer um hohe Qualität geht und um weniger Fehler. Ja, damit sehen wir auch schon mal die Stärken. Und ich glaube, dass jetzt auch immer mehr, so wie das Tobias jetzt gesagt hat, auch rein in Entwicklungsprozessen, rein im Bürojob, repetitive Aufgaben, ja, wir eben viel, viel schneller zu einem Punkt kommen, wo wir ein Maß an Qualität erreicht haben, was gut genug ist. Ich will nicht sagen, dass eine KI jetzt vielleicht sofort den Brief, ja, so schreibt wie vielleicht eine Sekretärin, die oder ein Sekretär, der irgendwie schon 15 Jahre oder 10 Jahre das gemacht hat. Aber jetzt überleg dir mal, wie schnell man mit so einem Tool in der Lage ist, auch eine Qualität zu kommen, die gut genug ist oder vielleicht sogar gleich gut ist und vielleicht in ein paar Monaten schon besser. So, und das ist ja rein, wenn man es nur 80% ist, jetzt machen wir mal konservativ, nur 80% ist, heißt das, es ist eine Produktivitätssteigerung. Mhm. Und diese Produktivitätssteigerung wird sich früher oder später in allen Bereichen durchsetzen, weil es werden Leute es machen. Und wenn ich nicht nachziehe, brauche ich halt eben 2 oder 3 Leute, die dann nicht andere Themen machen können. Während die 2 oder 3 Nebenleuten aber mit diesen Tools, mit diesen Methoden das Doppelte oder Dreifache an Output haben könnten. Das kann man einfach so hochrechnen erstmal. Ganz simpel, so eine Milchmädchenrechnung. Da will ich mich jetzt nicht total streiten, aber das meine ich erstmal so. Das heißt, ich brauche dann nicht mehr eine volle Buchhaltung zu bezahlen, so nach dem Motto, sondern ich kann mir vielleicht selber schon mit meinem KI-Modell oder weiß ich was, meine Buchhaltung selber machen in einem normalen Einzelhandelgewerbe. Bin viel, viel schneller. Ja, kann damit also am Ende nachher weniger Kosten produzieren, kann vielleicht bessere Preise anbieten, bin wettbewerbsfähiger und so weiter und so fort. Also nur bei solchen Themen schon mal zu denken.
Und ich glaube, da sprichst du einen super Punkt an, weil ich glaube, diese Diskussion, die ich wahrnehme heute, ist ja oft ganz oder gar nicht.
Nee.
Also ich glaube, diese Überlegung in den Köpfen ist ja, okay, kann ich jetzt die Rolle oder die Stelle X quasi, wird die in Zukunft von einer KI ersetzt? Ist ja nicht ganz, also in meinen Augen ist es nicht ganz oder gar nicht.
Das ist die falsche Denkweise.
Ja, voll, voll.
Das ist die absolut falsche Denkweise.
Sondern ein Aspekt davon. Aber ich sehe die, also ich nehme die häufig wahr, dass das, ja, die KI kann doch jemand nicht ganz ersetzen, deswegen ist die KI keine Lösung. Ich gebe euch ein ganz banales Beispiel. Eine Präsentation. Also ich habe eine Präsentation letzte Woche gesehen und ich fand die nicht besonders gut und ich dachte mir, probiere ich jetzt mal aus. So, und ich habe da eine Folie davon genommen, habe die quasi in einem Bing-Chat quasi rein gescreenshottet, das Bild, und habe gesagt, analysiere mir bitte diese Präsentationsfolie. Stell dir vor, du bist Mitglied der Geschäftsführung bei einem mittelständischen Unternehmen. Und dir wird das präsentiert. Was ist dein Feedback? Was fehlt dir? Hab paar so Fragen gestellt. Das war als Sparringspartner für einen Geschäftsführer, war das schon ziemlich, ziemlich gut. Also ich konnte da nicht jeden von den 5 Punkten, die ich als Antwort gekriegt habe, unterschreiben, oder ich habe nicht jeden davon aufgenommen. Aber hey, wo hast denn du die Möglichkeit, also wie lange dauert es heute in einem Unternehmen, so ein Sparring zu so einer Präsentation? Jeder kennt es aus einem größeren Unternehmen, das geht über mehrere Ebenen, da wird drauf geguckt, das ist dann wirklich mal in der Geschäftsführung. Also was das an Aufwand spart und beschleunigt, ich sag, da stecken viele, viele Hunderte von Euro drin.
Ich glaube aber, und das ist das ganz Interessante, KI ist halt nicht die Lösung, ne, hast du gesagt. Und das würde ich vollkommen unterschreiben, KI ist ein Werkzeug. Und das Werkzeug ist nur so gut, wie ich damit umgehen kann. Und wie, ich sage jetzt mal, der Rahmen und die Kultur es mir erlaubt. Und da habe ich auch so zwei verschiedene Szenarien für das Unternehmen und gerade zu dem Thema, was du gerade beschrieben hast, Tobias. Auf der einen Seite kann es dazu führen, dass ich jetzt einfach schneller und produktiver arbeiten kann. Also ob das jetzt im Kundendienst ist oder was weiß ich, ja, weil ich kann schneller E-Mails schreiben, ich kann schneller Präsentationen generieren, ich spare einfach Arbeitszeit, ja. Auf der anderen Seite, und ich meine, die Kultur kennen wir auch aus Unternehmen, dass halt diese PowerPoint-Schlachten unglaublich beliebt dort sind, ja, und diese Meeting-Kultur der endlosen Meetings und die Kultur der Massen-E-Mails, ja. So, und auf das eine, wie es produktiver machen kann, kann KI genauso dazu führen, dass es auch unproduktiver wird, weil die Leute auf einmal viel mehr PowerPoints erstellen können, weil sie auf einmal viel mehr Rundmails schreiben, ja. Und die musst du ja dann auch wieder lesen. Also das wird ja irgendwann völlig gaga, ja, dass ich eine 5 Punkte der KI gebe, sage, hier, mach mir daraus einen E-Mail-Text, ja, und dann wird diese E-Mail rundgeschickt und der Rest sagt wiederum der KI, bitte extrahiere mir die 5 wichtigsten Punkte daraus, damit ich den Text nicht lesen muss, ja? Und dann gibt es so eine Abwärtsspirale, ja? Und dadurch, dass ich jetzt noch mehr PowerPoints tolle machen kann, um zu zeigen, wie geil ich bin, ja, setze ich jetzt noch mehr Meetings an und jeder kommt jetzt mit seiner super PowerPoint-Schlacht, ja? Das kann auch dazu führen. Und deswegen wollte ich eigentlich nur sagen, KI, wie du so schön gesagt hast, ist nicht die Lösung. Es kommt darauf an, wie wir sie einsetzen. Ne? Hm. Und es kann zu unglaublichen Produktivitätssteigerungen führen. Da bin ich fest von überzeugt. Deswegen halte ich auch von dieser Aussage nichts von diesen CEOs, die dann irgendwie meinten, wir könnten jetzt 5% der Menschen irgendwie kündigen. Vielleicht sollten wir mal eher über Produktivitätssteigerung als über Kündigung nachdenken. Das ist auch so ein ganz komisches Schema.
Aber es ist ja eine Produktivitätssteigerung. Und ich, jetzt nochmal so, Tobias und ich, wir machen ja dann diese Entscheidungsworkshops und ein ganz großer Schwerpunkt auch in diesen Workshops ist immer Priorisierung, Zeitmanagement. Mhm. Also ich habe noch keinen gesehen, weder Mitarbeiter noch Führungskraft noch auch immer, der das Gefühl hätte, er würde alles schaffen können, wenn er auch nur genug Zeit hätte oder weiß ich was. Das ist also, oder beziehungsweise, wenn man alles richtig priorisieren kann. Nee, der Deal ist immer, wir haben so viele Aufgaben und wir müssen eigentlich immer rausfinden, welche die wichtigsten sind, um die wenigstens zu schaffen, und die, die nicht so ganz wichtig sind, die dann am Ende runterfallen, dass die keinen großen Schaden anrichten, sagen wir es mal so. So, das heißt, das ist eigentlich die Kompetenz. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, ob du dann alles schaffst oder einfach mehr neue Aufgaben entstehen oder ich mehr Wert vor Kunde erzeugen kann, was auch immer, das ist ja total egal. Das ist eigentlich auch eher die Flucht nach vorne, ja, die Welt besser zu machen, noch mehr anbieten zu können, sich abzusetzen vom Wettbewerb. Das Ding ist doch eigentlich, dass wenn ich mehr oder schneller meine Aufgaben schaffe in einer angemessenen oder vielleicht sogar besseren Qualität, dann kann ich mit weniger Stress nach Hause gehen oder einfach auch eben mehr schaffen, um eben mich wiederum zu verbessern. Also das ist doch ein ganz simpler Gedanke. Also das erstmal gar nicht so, das ist ja nicht, dass da Leute entlassen werden. So. Aber ich kann auch sagen, und das bin ich auch ehrlich der Meinung, jemand, der sich, ich sag mal, so mittelmäßig früher so durchgeschummelt hat, ist auch ein bisschen gemein, ne, so mittelmäßig durchgeschummelt hat, aber der vielleicht jetzt nicht wirklich jetzt total sich da immer gestreckt hat oder richtig gut ist, der wird relativ schnell von so einem Thema ersetzt werden können. Das ist klar. Aber das ist Survival of the Fittest. Sorry. Also da gehört nun mal dann irgendwo, muss man ja auch mal sagen, ja, wir sind ja jetzt hier nicht so, dass hier was zu verschenken ist, ne? Also, ne, wer vorher, ich sag mal, irgendwie mittelmäßige Texte geschrieben hat, ja, der wird es morgen nicht mehr tun. Das kann ich versprechen. Weil ja. Das ist zu teuer. So, ne, die Qualität erreiche ich schon. Ne? Und das denke ich mir, da sollte jeder Unternehmer, und da würde ich auch mal so ein bisschen in meinen Transfer vielleicht schon mal reingehen, jeder Unternehmer sollte schauen, erstmal, wo sind eigentlich ständig repetitive Aufgaben, ja, wo ich eine gewisse Qualität habe und wo ich wenig Fehler brauche. Die soll ich mir angucken. Und das ist einmal schon mal ein Einsatzfeld, glaube ich, für mögliches Einsatzhilfe KI.
Aber das ist ja ganz klassische KI, das ist ja die Automatisierung von Prozessen, ne? Also das ist ja ganz klassisch.
Ja, aber das ist ja bei vielen nicht da. Wie wir vorhin so gesprochen haben, wir reden ja immer noch von diesem Dämon, ja, von diesem Bild. Wir haben am Anfang über Vorstellungskraft gesprochen, ne, Claudia? Ja. Was stelle ich mir vor? Stell dir nicht davor, da ist der Arbeitsplatzfresser oder weiß ich was. Nee, da ist Erleichterung, da ist Hilfestellung, da ist ein kreativer Sparringspartner, da ist jemand, der auch Aufgaben abnimmt, die mir sonst vielleicht schwerfallen, der mir hier und da Vorschläge gibt und so. Fang erstmal leicht an. Und dann wirst du relativ schnell eintauchen in eine Welt, wo du merkst, oha, da ist ja was los. Und warum ist es so wichtig, da einzutauchen? Weil die Entwicklungsgeschwindigkeiten sind so krass. Ich hole den Zug nicht ein, wenn ich da mal in den nächsten 2-3 Jahren das Gefühl habe, damit beschäftige ich mich nicht, weil das finde ich doof. Ja, also, das wird sich nicht durchsetzen. Ja, da der Zug, der kommt nicht zurück und holt dich nochmal ab. Also
Befürchtung habe ich aber tatsächlich. Ne? Also im Grunde genommen, diese neue Form von KI wird eigentlich alle Probleme, die wir schon in der Digitalisierung oder digitalen Transformation hatten, nochmal verschärfen. Das ist so meine These dazu.
Faktor 5 oder 10, ne?
Genau. Also alles das. Und wer jetzt seine Hausaufgaben noch nicht gemacht hat, der kann auf der einen Seite irgendwie sich, der sollte jetzt unbedingt auf den Zug aufspringen, ne? Aber ich habe die Befürchtung, dass das in Deutschland genauso verschlafen wird wie die Digitalisierung. Also aufgrund von, ach, das brauche ich doch nicht, das wird doch wieder weggehen und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich meine Befürchtung, weil es wird sich jetzt einfach nochmal, also diese Schere wird jetzt einfach nochmal rasanter auseinandergehen. Und wir haben eigentlich noch nicht mal die Digitalisierung wirklich bewältigt in diesem Land, ne? Und jetzt kommt halt noch schon diese neue Technologie um die Ecke. Und dann gibt's so wirre Vorstellungen wie die von Christian Lindner, dass jetzt demnächst die Steuererklärung hier mittels Chatbot gemacht wird, ja, wo sich auch manche fragen, wir kamen schon zum Thema Qualität der Inhalte, warum machen wir nicht ein besseres Steuerrecht, ja? Warum müssen wir jetzt eine KI dafür entwickeln, dass sie das macht? Ich habe gesagt, man könnte den Lindner ja mal dadurch ersetzen auf LinkedIn, aber tatsächlich wäre es eigentlich
schwer, glaube ich.
Ja, ich könnte die KI dazu überreden, mir Milliarden von Steuerrückzahlungen zu geben. Da würde die Cum-Ex-Bande aber ganz schön blöd aussehen, dass ich dir erzählen könnte, was sie mir mal überweisen soll.
Liebe Hörer von Kopf und Bauch, in Folge 43 wird Claudia Becker euch exklusiv Steuer-Jailbreaking mit GPT vorstellen. Stay tuned, drückt die Glocke, ein kleiner Scherz.
Fußnote, das ist keine steuerrechtliche Beratung.
Ja. Das ist eine steuerliche Vorstellungs- und
Wir verkaufen das als Kreativtechnik.
Ja.
Genau, oder eben halt, was kam da jetzt auch schon wieder mit den ganzen Lokführern, die wir dadurch ersetzen sollen? Schön und gut, ja, aber baut erstmal ein Internet, damit wir es auch wirklich können, ja. Also, das ist ja immer die Grundinfrastruktur, die wir auch dafür brauchen. Und das Gleiche gilt ja für die Datensätze. Also, ich meine, das vielleicht auch nochmal zum Thema, was ist das Neue an dieser KI? Das ist gerade tatsächlich, dass sie eben jetzt ungelabelte Datensätze verarbeiten kann, ne? Dass sie einen Self-Unsupervised Learning hat, wo eben aber dann eben viele Dinge auch ausgespuckt werden, die wir halt gerade nicht mehr verstehen, die wir nicht mehr nachvollziehen können, wie sie zu diesen Ergebnissen gekommen ist. Ne? Und aus dem Grund, ich denke, muss man sich als Unternehmen von, ja, in ganzer Linie, also vom Management bis hin zu den einzelnen Abteilungen auch wirklich damit beschäftigen, zu gucken, ob es Buchhaltung ist, ob es HR ist, ob es Forschung und Entwicklung ist, ob es Marketing ist, ob es Geschäftsführung ist. Es betrifft wirklich jeden Bereich. Und jeder muss da seine eigenen Anforderungen auch eben im Grunde genommen oder seine eigenen Use Cases dafür auch aufbauen. Also da gibt es noch weniger als jetzt bei der Digitalisierung jetzt eine Standardisierung, sondern das wird alles weiter in diese Form der Personalisierung gehen. Ne? Du hast ein Werkzeugtool, ein Werkzeugbaukasten, würde ich eher sagen, aber das Spezialwerkzeug für deine Fälle musst du dir jetzt selber bauen. Ne? Das gibt's nicht von der Stange. Und das ist, glaube ich, einfach auch ganz wichtig. Und das heißt, du musst selber deinen Kopf auch anstrengen. Und um zu diesen CEOs zu kommen, das fand ich dann halt so lustig. Tatsächlich ist es einfacher, einen CEO durch eine KI zu ersetzen, als eine Friseurin oder einen Dachdecker, um es mal ganz böse zu sagen. Ja?
Das stimmt, ja.
So. Und es gibt auch schon Firmen, da sind KI-CEOs. Das ging vor einiger Zeit auch durch die Medien. Ich glaube, das ist Mika, ich glaube, das war ein Unternehmen in der Gaming-Branche, genau, Net Dragon Websoft, die im Grunde genommen, genau, jetzt habe ich es hier, die Tang Yu hieß es, zum CEO ernannt hat, ne? Und genau, das ist eigentlich das Spannende. Ich glaube, dass Management-Entscheidungen, ne, Projektmanagement, solche Sachen gut abgebildet werden können. Aber die Entscheidung solltest du immer noch selber treffen. Wir bereiten auch gerade da einen VDI-Kurs vor, also in Kooperation mit dem VDI eben halt auch insbesondere zum Thema KI-Projekte. KI im Projekt, also als Projektmanagement, aber auch, wie mache ich KI-Projekte? Ne? Und da kam schon wieder immer diese wilde Anfrage. Und ich glaube, das ist immer so das Engineering-Mindset, was dahinter steckt. Man will diese Vollautomatisierung haben, ne? Und ich glaube, dass das gar nicht unbedingt erreichbar ist.
Okay.
Dass wir da uns ganz andere Sachen Gedanken machen müssen. Das ist auch immer mein Ding, wenn es um das Thema Industrie 4.0 Smart Factory geht, ja. Dass ich auch nicht glaube, dass wir zu einer sogenannten Dark Factory kommen, sondern welche Use Cases gibt es da eigentlich für den Werker, ja? Wie kann ich eigentlich Werker damit unterstützen, ne? Wie kann ich die Buchhaltung damit unterstützen? Wie kann ich die Logistik damit unterstützen? Also es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele einzelne kleine Use Cases, wie ich im Unternehmen im Grunde genommen anwenden kann, bis hin ja zur Büroarbeit, Marketing und so weiter und so fort. Aber diese allumfassende, vollautomatisierte Firma, da zweifle ich immer noch stark dran. Und das ist manchmal so ein bisschen, glaube ich, das Gefühl, da kommt immer der Ingenieur durch, der diese vollautomatisierte Maschine haben möchte, die alles nur noch von alleine erledigt, bis sie dann Maschinen selber baut und dann kriegt er wieder Angst.
Ich mache mal unsere kleine Transferrunde komplett mit dem Blick auf die Uhr. Mein Fazit für heute, ich mag das Bild vom Werkzeug. Also was mir heute klar geworden ist, wenn ich mal auf uns drei gucke, wie nutzen wir es, da geht es ja nicht um Peter oder eine KI, da geht es nicht um Claudia oder eine KI, sondern ich habe da heute nur und wahrgenommen. Ja, also wir und ein Werkzeug, wir und so eine Art Sparrings. Partner oder Partnerin. Das sehe ich tatsächlich als den Anwendungsfall für mich. Und ein Werkzeug erfordert immer auch eine gewisse Fertigkeit, mit diesem Werkzeug umzugehen. Ja, also beim Hammer ist es vielleicht ganz einfach, aber bei gewissen Werkzeugen im Handwerk.
Weißt du, dass es 10 unterschiedliche Hämmer gibt, ja?
Ja, okay, und das sind wir schon, ne? Und ich muss für Maschinen muss ich dann, beim Schreiner muss ich dann einen Maschinenschein machen. Mhm. Also ich glaube, darauf kommt es an, dass wir uns quasi jetzt trauen, in der Anwendung dieses Werkzeugs quasi fortzubilden, weiterzuentwickeln, auch mal was auszuprobieren. Schreiner im ersten Lehrjahr wird mit Sicherheit nicht die gleiche Fertigkeit haben wie jemand, der das seit 20 Jahren macht. Da geht auch mal ein Werkstück daneben, genauso geht mal ein Prompt daneben und es kommt irgendwie nur Grütze bei raus. Aber ich glaube, wir sollten uns trauen, das zu tun. Das ist so das Bild, was ich für heute mitnehme. Und eine Idee hat vorhin Peter noch mit dem Thema Priorisierung bei mir getriggert. Ich erinnere mich an Folge 22, als du die Eisenhower-Matrix uns gezeigt hast, Peter, und du hast da eine schöne Kategorie Delegieren. Und ich nehme für mich heute irgendwie als Impuls aus der Folge mit, dass ich mir bei den Eisenhowers mal anschaue, bei der Kategorie Delegieren, ja, wo kann ich denn Sachen an quasi mein Werkzeug, ein GPT, delegieren und wo habe ich vielleicht auch Tasks, wo ich quasi nicht delegieren kann, die für mich wichtig sind, aber wo kann ich quasi mein Gesamtvolumen in der Box, in der Eisenhower-Matrix ein bisschen geringer machen, indem ich das nutze. Das ist so für mich mal mein konkreter Impuls, was ich in den nächsten Tagen einfach mal ausprobieren werde.
Ja, ich würde noch mal zu ergänzen, gerade für Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt im unternehmerischen Thema sind. Also ich, wie gesagt, dieses KI ist ein Werkzeug, nicht die Lösung. Das ist, finde ich, eigentlich ist wirklich zusammenfassend, glaube ich, richtig. Und ganz klar, das Werkzeug ist etwas, das jeder erlernen muss. Ansonsten wird es super schwierig werden, da in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Und klar, selbst wenn man im Handwerk ist, selbst wenn man in anderen Bereichen ist, dann wird es sicherlich vielleicht nicht der Hauptteil sein, aber dann wisst ihr ganz genau alle, was Overhead-Kosten sind, also was das Büro kostet am Ende, um operativ eigentlich vielleicht im Handwerk Geld zu verdienen. Auch da kann man mehr machen, auch da gibt es mehr Fulfillment, mehr Möglichkeiten oder eben auch Möglichkeiten, eben kostengünstiger zu arbeiten. Also das ist ein, ja, wer das nicht macht, ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Und was wir auch gelernt haben, ist, es wird jetzt nicht das Studium geben, es gibt jetzt auch nicht die Ausbildung gerade und es wird vielleicht auch nicht die Beratung unbedingt sofort geben. Es gibt Impulse, es gibt sicherlich Hilfsmittel, wie ihr damit umgehen könnt, wie ihr ein Mindset entwickeln könnt, Grundlagenverständnis hier und da mal, das kann ich mir ganz gut vorstellen, aber ansonsten geht es ganz viel darum, das selbst auszuprobieren. Das heißt, es steht und fällt damit, dass ihr als Führungskräfte das Thema offen angeht, thematisiert und am Ende auch euren Mitarbeitern ja Raum gibt, das mal auszuprobieren, Experimente zu machen, Erfahrung zu schaffen, kommuniziert das. Und da sind wir auch wieder, finde ich, in der Entscheidungsfindung. Wie könnt ihr eigentlich diese Entscheidung pro KI positiv beeinflussen? Wie könnt ihr eure Mitarbeiter nudgen? Wie könnt ihr eure Firma dahin bringen, dass sie nicht den Anschluss verliert und selber sich wieder in den Experimentiermodus begibt? Weil das ist aus meiner Sicht der wichtigste Lerneffekt daraus.
Super. Ich habe den Eindruck, wir können Claudia noch 5-mal einladen, weil ich habe heute allein 5 Aspekte, wo ich sage, da können wir nochmal eine Folge draus machen. Ich würde trotzdem für heute mit dem Blick auf die Uhr den Deckel drauf machen. Vielleicht, Claudia, an dich noch die letzte Gelegenheit. Empfehlung, irgendeine Ressource für unsere Hörerinnen und Hörer zum Thema KI und oder Entscheidungen?
Zum Thema KI. Und zwar, das ist ein YouTube-Channel, der heißt AI Explained. Und da kamen definitiv die freshesten Informationen her. Der Typ ist leider so gut geworden, dass er jetzt auf Patreon gewechselt ist, also eine Paywall im Grunde genommen für seine Informationen hat, weil der durch die ganze neue KI-Welle, ich glaube, der hat vor 1,5 Jahren oder so angefangen, also einfach wirklich die frischesten Informationen hatte. Auf der anderen Seite gibt's immer noch Archive.x oder irgendwie so, da liegen die ganzen Forschungspaper, ne? Also da liegen die Original Sources im Grunde genommen, auf die dann ganz, ganz viele Texte und Experten und so weiter aufbauen. Und das sind tatsächlich so die beiden Sachen, die wir gerne lesen. Und wenn es so um Journalistik geht, muss ich sagen, mag ich VentureBeat heißen die ganz gerne mittlerweile, weil die halt auch so ein bisschen die Open Source und auch eine bisschen kritische Sicht auf diese ganze Thematik liefern. Das sind 3 Vorschläge.
Großartig.
Alles klar. Vielen Dank. Packen wir in die Shownotes.
Vielen Dank, Claudia.
Vielen, vielen Dank, liebe Claudia. Und ich sag bis ganz bald, bin ich mir relativ sicher.
Ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Also danke auch, dass du das für uns heute hier, ich sag mal, so runtergebrochen hast. Man hat, glaube ich, gemerkt, du kannst locker 3, 4, 5 Ebenen tiefer gehen, fühlt sich da auch noch wohler. Das machen wir dann vielleicht noch mal ein bisschen außerhalb. Aber für den Anfang hier, um das Thema auch mal so zu öffnen, war das großartig. Vielen, vielen Dank dafür.
Ebenso, ich freue mich immer, bei euch im Podcast zu sein. Es macht echt Spaß.
Sehr schön, das ist das Beste. Also bis dann.
Bis Ciao. Dann, tschüss.
Ja, wow, da waren wir heute mal wieder super lange unterwegs und haben an der Oberfläche eines Themas gekratzt, was uns, glaube ich, noch lange, lange beschäftigen wird. Aber vielleicht schauen wir mal drauf, what's next? Was kommt so als nächstes, Peter?
Ja, also auf jeden Fall haben wir ja eine Gastfolge noch mit dem Thomas Lahnthaler und Dilemma-Entscheidungen. mit Sicherheit die ein oder andere Bias-Folge noch im Kasten.
Genau.
Was hast du noch so im Kopf?
Ja, weiter in der Zukunft haben wir noch eine Folge zum Thema Entscheiden mithilfe von KPI.
Mhm.
Und ich würde sagen, wenn du das nicht verpassen willst, dann wie immer, folge uns auf der Podcast-Plattform deiner Wahl, Spotify, Apple, Google, Deezer, Amazon. Drück da die Glocke, dann wirst du auch benachrichtigt, wenn eine neue Folge von uns rauskommt. Wir veröffentlichen im 2-Wochen-Takt. Wir freuen uns megamäßig über Zuschriften. Gebt uns Feedback, lasst gerne eine Sternebewertung auf der Plattform da. Das hilft uns ein bisschen bei der Sichtbarkeit. Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Und wen wir heute noch ganz wenig gehört haben, nämlich nur am Anfang, ist Ada. Und eigentlich ist es ja heute ihr Thema. Und deswegen die Frage an dich, Ada. Wo kannst du als künstliche Intelligenz helfen, gute Entscheidungen zu treffen? Und damit verabschiede ich mich schon mal. Ciao.
Tschüss.
Als künstliche Intelligenz kann ich in verschiedenen Bereichen dazu beitragen, gute Entscheidungen zu unterstützen. Hier sind 3 meiner beliebtesten Anwendungsgebiete. Erstens, ich kann bei der Analyse von Finanzdaten helfen, um Investitionsentscheidungen zu treffen, Risiken zu bewerten und Handelsstrategien zu optimieren. Zweitens, durch die Analyse von Gesundheitsdaten und medizinischen Befunden kann ich potenzielle Krankheiten erkennen und Ärzte bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Dies führt zu schnelleren und genaueren Diagnosen und verbessert die Behandlungsergebnisse. Drittens, ich kann bei der Routenoptimierung, Lagerverwaltung und Nachfrageprognose helfen, um effiziente Entscheidungen im Bereich der Lieferketten zu treffen. Darüber hinaus unterstütze ich auch beim Personalmanagement, zum Beispiel bei der Auswahl von Bewerbern. Sei dir jedoch der Risiken bewusst, wenn ich Entscheidungen unterstütze oder treffe. Auch ich bin nicht frei von Bias. Ethische Grundsätze und verantwortungsvoller Umgang mit meinen Antworten sind wichtig für richtig gute Entscheidungen. Am besten arbeiten wir also im Team. Das war es für heute. Ada.